Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Nach der Konzeption des Rechts und des Gutachtens. Aufkommensneutral, kein Euro mehr, kein Euro weniger. Man hat ja verschiedene Stellschrauben der Differenzierung, die man das leisten könnte, auch wenn man politisch anstrebt, dass die Haushaltungen den identischen Betrag zahlen, 1798, dann ist es im Gesamtergebnis möglich, dass es aufkommensneutral ist. Also mir ist sehr daran gelegen, ganz deutlich zu machen, es ist nicht ein Erhöhungsprogramm unter dem verkappenden Deckmantel der Gleichheit und Gerechtigkeit. Aufkommensneutral.
Der Staatsrechtler und Bundesverfassungsrichter AD Paul Kirchhoff bei der Vorstellung seines Gutachtens Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu einer möglichen neuen Rundfunkgebühr, die dann eher Rundfunkbeitrag heißt. 85 Seiten stark ist dieses Gutachten, das wohl, ich habe es hier gerade mal kurz hier, vielleicht hört man es auch, das wohl bestimmende Medienthema dieser Woche. Daher in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 8. Mai 2010. Neue Gebühren, Rundfunkfinanzierung vor Reform. Neues Radio, digitaler bundesweiter Klassikkanal vorgeschlagen, neue Preise, Zivis Medienpreis verliehen und Rückblick. Was sonst noch passierte, der Medienmagazin Rückblick Monat April 2010 und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Bevor wir uns der Zukunft der Rundfunkgebühr widmen, eine aktuelle Meldung von gestern Abend, eine Vorabmeldung der Märkischen Oder-Zeitung. Nach ihr drohen drastische Einschnitte beim RBB. So heißt es, der ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg bereitet sich auf gravierende Einnahmeverluste in den nächsten 10 Jahren vor. In einem internen Papier, das der Märkischen Oder-Zeitung vorliegt, werden als Konsequenz daraus radikale Schnitte im Radio- und Fernsehprogramm empfohlen. In der drastischsten Variante ist an die Halbierung der Radioprogramme gedacht. Dann blieben von jetzt noch 6, 3 milieuorientierte, wie es in dem Papier heißt, übrig. Im Fernsehbereich des RBB würde dann nur noch von 18 bis 20 Uhr ein eigenes informationsorientiertes Programm gesendet. Der Rest müsse von anderen Sendern übernommen werden. Die sogenannte Ereignisberichterstattung von Veranstaltungen aus der Region würde auf 1/3 des jetzigen Umfanges zurückgefahren werden. Bis Mitte Juni soll berechnet werden, welcher Finanzrahmen und wie viel Personal für die einzelnen Varianten erforderlich werden. Ich fragte dazu den RBB-Unternehmenssprecher Ralf Kotsch, was an dieser Meldung denn wahr sei.
Wahr ist als erstes, dass keine drastischen Einschnitte ins Programm drohen. Das können wir allen Berlinerinnen und Brandenburgern sagen. Aber es gibt eine sehr, sehr ernstzunehmende Prognose, die da heißt, dass in den nächsten 10 Jahren bis 2020 die gesamte ARD und damit auch der RBB 15% weniger Gebühren einnehmen wird. Das vor allem aufgrund der demografischen Entwicklung im Land, aufgrund der vielen Hartz-IV-Befreiung, also aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Also diese Prognose existiert. Und für eine seriöse Unternehmensführung bedeutet das, dass man sich heute in guten Zeiten darauf einstellt, für den Fall, dass es einmal schlechter kommt. Und das tun wir gerade. Und zwar intern. Wir berechnen im Moment verschiedene Modelle. Da geht es nur um Berechnung. Wir haben noch keine Zahlen dazu. Und nochmal sei es gesagt, aktuell in den nächsten Jahren stehen überhaupt gar keine Programmeinschnitte bevor.
Also nur ein Worst-Case-Szenario, das man erstellen muss, bevor es real wird. Da kommt vielleicht das gegenwärtige Beschreiben der Medienpolitik gerade recht, das bisherige Modell des rundfunkgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage zu stellen. In dieser Woche gaben zudem ARD, ZDF und Deutschlandradio ein Gutachten in die Diskussion, in dem der Staatsrechtler Paul Kirchhoff folgenden Vorschlag unterstützt.
Und deswegen ist es jetzt, nachdem das Problem mit den technischen Vielfalt der neuen Geräte etwas dramatischer geworden ist, ein folgerichtiger Schritt, und das wäre ein Kernpunkt auch der Empfehlung dieses Gutachtens. Nun nennen wir das Kind beim Namen, definieren wir den Weg, den wir in der Mittellinie des Flusses fahren wollen und sagen, wir erheben einen Beitrag bezogen auf die Haushaltung. Und dahinter steckt auch ein rechtfertigender Gedanke für die Intensität der Nutzung. Denn in der Haushaltung haben wir die größte Chance, die unterschiedlichen Nutzungsarten in der Typisierung einer sozialen Gruppe zu erfassen. Im Haushalt, da ist die Großmutter, der Großvater, die schauen morgens und abends. Da ist der erwerbstätige Vater oder Mutter, Die gehen morgens aus dem Haus und kommen abends wieder, die schauen nur ganz wenig. Da ist der erziehende Elternteil, der schaut vielleicht, wenn die Kinder weg sind, morgens oder hört Rundfunk von 9 bis 12, dann kommen die Kinder, dann kann er nicht mehr, abends auch nicht. Also sind ganz unterschiedlich, da ist der junge Mensch, der will Sport erleben und nach draußen gehen, den interessiert das Rundfunkangebot fast nicht. Und alle diese unterschiedlichen Nutzungsarten erfassen wir, wohlgemerkt, typisierend im Millionengeschäft, in dem Tatbestand des Haushaltes sachgerecht.
Also um nochmal ganz kurz zu sagen, bisher werden ja auf die Geräte die Rundfunkgebühren erhoben. Das heißt, wer ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält, ist sozusagen zahlungspflichtig. Und jetzt nach Paul Kirchhoff soll der Haushalt eine pauschale Medienabgabe, wenn man so will, einen Rundfunkbeitrag bezahlen. Und das eben pauschal. Wie viel da drin wohnen in dem jeweiligen Haushalt, sei egal. Das ist ein Vorschlag, wenn auch ein schwergewichtiger. Und während des Medienkongresses in Leipzig beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland wurde der schon, obwohl das Gutachten da noch nicht in der Öffentlichkeit war, heiß diskutiert. Und so konnte ich auch Ministerpräsident Wolfgang Böhmer aus Sachsen-Anhalt fragen, aber er zögert noch mit seiner Bewertung.
Noch kein abschließendes, wir diskutieren quer durch Beet.
Und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich war da schon etwas optimistischer und redefreudiger.
Also wir haben immer deutlich gemacht, dass wir für eine geräteunabhängige Abgabe die Zukunft sehen und dass eine haushaltsbezogene beziehungsweise ja auch unternehmensbezogene Abgabe es in der Zukunft sein sollte. Aber gleichzeitig werden wir natürlich berücksichtigen müssen, dass das Bundesverfassungsgericht ja deutlich gemacht hat, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch mit den Mitteln auszustatten ist, damit er seinen Auftrag auch nachkommen kann.
Wie sieht es der Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und der Vorsitzende der Rundfunk-Länderkommission, Kurt Beck, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße? Herr Beck, die Haushaltsabgabe war ja auch schon vorher im Gespräch gewesen. Welchen Wert hat dieses Kirchhoff-Gutachten für Sie?
Es ist ein wichtiges Gutachten, weil es die verfassungsgemäßen Grundlagen herstellt, eine solche Veränderung in der Gebührenerhebung zu ermöglichen. Und zum Zweiten werden darin auch Hinweise gegeben, wie das Ganze gestaltet werden kann. Also wir haben die Flexibilität, die Haushaltsabgabe und Betriebsstättenabgabe zu nehmen. Aber noch sind beide Modelle, also auch ein modifiziertes, gerätebezogenes System in der Diskussion.
Professor Kirchhoff bringt einen für mich neuen Aspekt mit in die Debatte, inwieweit nämlich alle Menschen Anteil nehmen sollten an einem von der Gesellschaft gewollten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Erstens, indem er den Begriff Gebühr ersetzt durch Beitrag, eine Art Demokratieabgabe, da hier keine Dienstleistung entgolten wird wie beim Pay-TV und indem es nicht mehr diese große Befreiungsmöglichkeit gibt, aus der die Menschen flüchten können, wie er sagt. Er schlägt vor, dass der Staat ähnlich dem Wohngeld Zuschüsse für den Rundfunkempfang bezahlt, die den Rundfunkanstalten dann zuflössen und somit könnte zum Beispiel der RBB sein Worst-Case-Szenario etwas abmildern. Doch letztlich hieße das, Herr Beck, auf Bund, Länder und Kommunen kämen Forderungen in dreistelliger Millionenhöhe zu. Ist das realistisch?
Ich glaube nicht, dass es in diese Richtung gehen wird. Es ist sicher überlegenswert, ob für diejenigen, die besonders sozial schwach sind, nicht über die Sozialhilfesätze ein Ansatz gesucht wird. Aber ansonsten sollten wir dabei bleiben, ein Haushalt, eine Gebühr und für Betriebsstätten eine gestaffelte Regelung nach Größe, nach Intensität der Nutzungserfahrungen. Ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ansonsten sagt Professor Kirchhoff auch, dass er verfassungsrechtlich viel dafür spricht, ohne Werbung auf der Zeitschiene auszukommen. Und ich denke, auch darüber muss jetzt geredet und nachgedacht werden. Ich habe ja solche Vorschläge schon in die Diskussion gebracht. Erlauben Sie noch zu der Diskussion beim RBB zu sagen, ich bin sicher, und da ist auch schon geredet, dass über einen ARD-internen Finanzausgleich keine wirkliche Besorgnis da ist oder da sein sollte, darum, dass da massiv Geld wegbricht und man dann sein Programm kürzen müsste.
Nochmal zurück zu den Sozialbefreiungen. Die bisherige Praxis sieht ja so aus, dass man sich von der Rundfunkgebühr befreien lassen kann. Das Geld geht also definitiv den Rundfunkanstalten verloren. Wie sieht denn Ihr Ansatz aus?
Ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist. Ich betone bewusst eine Möglichkeit, über die geredet werden muss, dass man sagt, in die ohnehin neu zu bemessenden Abläufe für die Sozialhilfe, das hat ja das Bundesverfassungsgericht vorgegeben, muss ein Maßstab aufgenommen werden für die Nutzung von Medien generell. Und man könnte auf einem direkten Weg dann diesen Beitrag für diese Leute an die Rundfunkanstalten oder die Gebühreneinzugszentrale geben. Aber wie gesagt, das ist eher ein Randesaspekt, kein zentraler.
Das Kirchhoff-Gutachten schlägt eine gestaffelte Abgabe bei Betriebsstätten vor. Vermutlich, Sie werden es sicherlich nachgerechnet haben, ist das eine Entlastung von Unternehmen?
Das ist unterschiedlich. Wir wollen natürlich eine faire Belastung, die dann auch rechtlich standhält. Ich glaube, dass wir der Realität mit einer gestaffelten Gebühr oder einem Beitrag, wie Professor Kirchhoff ja eigentlich korrekt sagt, viel näher kommen können. Da muss über Einzelheiten noch viel gesprochen und viel diskutiert werden, aber es ist eine Grundlage, die realistisch ist und verfassungsgemäß eben auch abgesichert.
Und Sie sagten es, Professor Kirchhoff sieht zudem ein Werbeverbot bei ARD und ZDF für empfehlenswert. Er spricht von weitgehender Werbefreiheit. Das deckt sich ja, Sie sagten es, mit Ihren Überlegungen und anderen Medienpolitikern, aber steht im Gegensatz zu den Auftraggebern dieses Gutachtens ARD, ZDF und Deutschlandradio eher ungewöhnlich auch die Stimme aus dem Saarländischen Rundfunk. Verwaltungsdirektor Norbert Holzer hat sich für die Beibehaltung der gerätebezogenen Rundfunkgebühr ausgesprochen. Die Gebühr, die von mehr als 90% der Gebührenpflichtigen gezahlt werde, sei besser als ihr Ruf. Ist aber vielleicht das Kirchhoff-Gutachten als Konsenspapier möglicherweise auch sogar so erarbeitet worden?
Also ich möchte zunächst nochmal deutlich machen, dass wir als Rundfunkkommission der Länder dieses Gutachten in Auftrag gegeben haben. Zum Zweiten, ich glaube, dass wir durchaus dort noch Konsense finden können, denn es sind ja auch Möglichkeiten drin zu variieren und wir haben den verfassungsrechtlichen Spielraum jetzt klarer vor Augen. Insoweit, wir arbeiten daran, dass wir der Ministerpräsidentenkonferenz, die sich am 8. und 9. Juni trifft, das ist die letzte Chance, sage ich jetzt mal, bevor wieder viele Wahlen anstehen im kommenden Jahr. Und bis dahin wollen wir ein Eckpunktepapier erarbeitet haben, auf dem wir dann eine Arbeit zur Erarbeitung eines neuen Gebührenstaatsvertrags aufbauen können.
Da muss ich nochmal nachfragen, das überrascht mich ein wenig, dass Sie sagen, dass der Auftraggeber des Gutachtens die Rundfunkkommission der Länder ist. Auf meinem Papier, Gutachten über die Finanzierung öffentlich-rechtlichen Rundfunks, steht erstattet im Auftrag der ARD, des ZDF und des Deutschlandradios.
Auf Bitte der Rundfunkkommission der Länder, also insoweit sind wir jetzt einen großen Schritt insgesamt weiter mit diesem Gutachten, weil wir, wie gesagt, jetzt einigermaßen sicher sein können, dass wir neue Spielräume haben über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht uns vorgegeben hat.
Vielen Dank. Das war der Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und der Vorsitzende der Rundfunk-Länderkommission, der sozusagen angeregt hat, dieses Papier im Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu erarbeiten. So ist es dann vielleicht ganz korrekt. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.
Ich danke Ihnen. Wiederhören.
Medienpolitik.
Radio 1 Medienmagazin. Twitter-Nutzer unter twitter.com/medienmagazin wissen es ja schon seit Mittwoch und auch auf der Achtung Aufnahmeseite des Medienmagazins bei Radio 1 kann man schon ein kleines Video-Statement sehen vom Intendanten des Deutschlandradios Willi Stoll, denn er schlägt ein viertes nationales Hörfunkprogramm vor, gemeinsam mit der ARD auf ungenutzten DAB-Frequenzen. Angesichts der Rundfunkgebührendiskussion fragte ich ihn beim Medientreffpunkt Mitteldeutschland, wo er diesen Vorschlag in einer Diskussionsrunde gemacht hat, ob ihm die drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen nicht ausreichten.
Das ist nicht die Frage. Ich denke darüber nach. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Einstieg in die digitale Verbreitung des Rundfunks dringend brauchen. Da ist das Interesse von Deutschlandradio immens, damit wir eine bundesweite Verbreitung erhalten. Das Interesse der ARD-Anstalten ist etwas geringer, aber es ist gut. Wir machen jetzt gemeinsam den Einstieg. Was ist, wenn es für die auf dem nationalen Netz vorhandenen 6 Plätze nicht ausreichend kommerzielle Betreiber gibt? Wir haben in unseren Archiven unendliche Schätze liegen, und zwar von unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunkorchestern oder Klangkörpern, wie man sagt. Sie können den künstlerischen, bedeutenden Lebensweg des Salihu Dacke können Sie aus dem Archiv des SDR und des Bayerischen Rundfunks zu Gehör bringen. Niemand anderer kann das. Wir müssten uns, so nach meiner Idee, und ich lade die Partner in der ARD dazu ein, mit mir und uns darüber nachzudenken, wie man das gemeinsam gestaltet. Und wir hätten hier ein Angebot, ein attraktives Angebot, was mit einem privatwirtschaftlichen Angebot nicht kollidiert, und könnten ein attraktives und übrigens dann auch kostengünstiges, weil es aus unseren Archiven kommt, Angebot für die Öffentlichkeit machen. Denn der Markt, die Öffentlichkeit wird entscheiden, ob diese Technologie sich durchsetzt oder nicht. Und das wird sie nur tun, wenn es attraktive Programme dafür gibt.
Nun hat ja jede ARD-Rundfunkanstalt ein Kulturprogramm, das auch Klassik spielt. Wo soll denn der Markt sein?
Das wird davon überhaupt nicht tangiert. Jedes Kulturprogramm, und ich kenne die Diskussionen aus ARD-Rundfunkanstalten, ich kenne sie vom SWR, muss immer den Spagat halten zwischen dem Wortangebot und der Abbildung der Kultur in seinem Sendegebiet und der Musik und der Abbildung des Geschehens in seinem Sendegebiet, auch von seinen Orchestern. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und das heißt, es gibt nicht den Platz dafür. Da werden hochkarätige, hochklassige Schwetzinger Festspiele, die jetzt gerade angelaufen sind, aufgezeichnet und auch gesendet in dem jeweiligen Kulturprogramm. Aber dann liegen sie im Archiv. Und eine solche digitale Plattform kann diese Schätze heben.
Digitale Plattform klingt ein bisschen anders als Radio. Ist da mehr dahinter als nur eine Verwertungsplattform im Sinne, dass da wieder Archivschätze gehoben werden? Oder denken Sie da nicht auch an das, was man sich unter Radio der Zukunft vorstellt, Vernetzung mit dem Internet, Communities, Austausch, Bewertung, auch Rezensionen vielleicht von verschiedenen Hörern?
Also nun denken wir mal nicht gleich zu groß. Nun denken wir einfach mal, was wäre machbar? Was ist in einem bestimmten Kostenrahmen, den man natürlich rechnen muss? Da muss auch nicht jeder mitmachen. Deutschlandradio benötigt dafür auch den Auftrag der Medienpolitik. Deshalb muss man sehr wohl in einer solchen Diskussion berücksichtigen, schädigt man damit mögliche private Interessen? Ich glaube, nein.
Weil Klassikradio nicht mehr Klassik spielt zum Beispiel?
Nein, Klassikradio spielt Klassik, aber sie spielt Klassik, weil es das refinanzieren muss durch Werbung, natürlich in Häppchen. Sie spielt Klassik Light. Das ist ein Programm, was durchaus seine Berechtigung und auch seine Klientel hat. Was meine Idee ist, mein Angebot wäre, das ist etwas anderes. Das ist die Dokumentation unserer großen Rundfunkorchestergeschichte. Das sind tausende von Stunden von Programm. Ich habe darüber als Skizze mit meinem Partner, meinem Freund, dem Präsidenten von Radio France gesprochen, der sofort sagte, da hätte ich Interesse, lass uns drüber reden, da mitzumachen. Es gibt die EBU, die Europäische Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und das wäre etwas, was ich finde es halt eben attraktiv und will diese Idee und diese Einladung lancieren. Lass uns mal drüber reden.
Aber Sie haben es so ein bisschen anmoderiert als Füllprogramm für nicht genutzte Digitalfrequenzen. Was ist denn, wenn das Interesse am digitalen Rundfunk wieder wächst und Privatanbieter dann doch die Frequenzen nutzen wollen? Muss dann diese Idee dann zurückstecken?
Also ich kann doch hier auch nicht das Unmögliche verlangen. Ich könnte auch mich hinstellen und sagen, ich will für ein solches Programm UKW-Frequenz, das ist alles Quatsch. Wir müssen zunächst einmal Schritt für Schritt, und diese wäre eine in meinen Augen sehr gute, sehr vernünftige Ergänzung zunächst für den nationalen Multiplex. Wenn es ausreichend kommerzielle Bewerber dafür gibt, dann gibt es ausreichend kommerzielle Bewerber dafür. Vielleicht geht auch jemand nach einem oder zwei Jahren in die Knie. Nein, es ist, wie ich finde, eine konstruktive Idee, über die man jetzt zunächst einmal als Grundidee sich verständigen muss.
Soweit Willi Stoll, er ist der Intendant des Deutschlandradios. Und diese Idee ist noch so jungfräulich, dass natürlich logischerweise die ARD sich nicht ein Gesamtbild machen konnte, welche Auswirkungen das haben könnte, welche Ressourcen das beträfe, wie teuer das würde und so weiter. Und deswegen ist auch nicht verwunderlich, als ich den NDR-Intendanten Lutz Marmor mit dieser Idee konfrontierte am Rande des Medientreffpunkt Mitteldeutschlands, dass er erstmal sehr überrascht wirkte.
Also die Idee ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig neu. Ich denke nur, dass wir mit dem neuen Programm des Deutschlandradios, das ja gerade erst auch auf den Digitalkanälen neu entwickelt wird, dass wir da sehr gute Kooperationsmöglichkeiten hätten und daran sollten wir erstmal primär arbeiten.
Soweit eine erste Reaktion aus dem Norddeutschen Rundfunk zu dem Vorschlag, doch ein viertes nationales Hörfunkprogramm auszustrahlen, gemeinsam mit der ARD und sehr klassiklastig.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mehr zur CIVIS Medienpreisverleihung. Da hat es auch jemand getroffen hier im eigenen Radiohause. Das Radio 1 Medienmagazin. Zwei Tage nachdem diese Fanfare hier erklang. Und diese Fanfare erklang an diesem Abend der CIVIS Medienpreisverleihung sehr häufig. Mit dem begehrten CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt sind während einer festlichen TV-Gala im Auswärtigen Amt in Berlin 7 europäische Radio- und Fernsehprogramme ausgezeichnet worden. 616 Programmangebote aus 23 Ländern der Europäischen Union und der Schweiz nahmen teil. Ich fragte die WDR-Intendantin Monika Piel, sie ist zugleich Kuratoriumsvorsitzende der CIVIS Medienstiftung, ob es so eine Art Tendenz der Ernte 2009, 2010, also aus diesen 616 Programmangeboten gab.
Also ich finde fast, dass immer mehr auch spielerisch und unterhaltsam mit dem Thema Integration umgegangen wird. Das hat sich so im letzten Jahr zum ersten Mal angezeichnet und das hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Das fand ich schon auch noch typisch. Und auch, dass junge Migrantinnen oder aus Familien mit Migrationshintergrund, die in Deutschland sehr gut sozialisiert sind, jetzt auch den Mut haben, über ihre Konflikte zu reden. Man hört ja, dass das sehr schwierig ist, weil sie ihre Familie lieben, aber andererseits mit den kulturellen Wurzeln auch nicht mehr vertraut sind und die nicht mehr als ihr Leben begreifen, dass sie da offen mit umgehen. Das halte ich auch für eine große neue Qualität, die Integration voranbringt.
Je ein Beispiel für diese These.
Der Europäische CIVIS Radiopreis im Bereich kurze Programme geht für das RBB Radiofeature Radio Fritzen am Nachmittag, ein blutiges Laken, an die Hörfunkautorin Magdalena Bienert.
Ich bin Leila und ich bin 20 Jahre alt.
Leila hat ihre Unschuld verloren. Sie hatte heimlich Sex mit einem Deutschen. Damit bricht die Muslimin die Familientradition, jungfräulich in die Ehe zu gehen. Leila muss ihre Ehre retten.
Dann schauen wir mal, wie ihr Jungfernhäutchen aussieht.
So. Es kommt oft vor, dass ich denke, bin ich gerade in einem Film oder träume ich gerade was?
Aus Verzweiflung entscheidet sie sich zur Wiederherstellung ihres Jungfernhäutchens. Sie hofft so, nach der Hochzeitsnacht ihrer Familie das alles entscheidende, blutige Laken zeigen zu können. Ein inhaltlich wie formal herausragendes Feature von Magdalena Bienert.
Du hast nicht viel Zeit zu überlegen und musst automatisch ja sagen.
Dieses einzige weiße Laken, wo das Blut drauf ist, ist das Wichtigste für deine ganze Zukunft.
Das ist ja nun ein sehr intimes Thema und ich konnte nach der Preisverleihung Magdalena Bienert fragen, wie sie ihr Thema gefunden hat und auch ihre Protagonistin.
Ich habe in der Zeitung mal einen ganz kleinen Artikel gelesen über das Familienplanungszentrum in Lichtenberg, was diese Hymenrekonstruktion anbietet. Und dann dachte ich so, krass, in Berlin gibt es sowas und es gibt Bedarf. Da muss ich was drüber machen. Ich muss jemanden finden, der das macht.
Und das ist ja dann das Schwierige, jemanden zu finden, der vielleicht auch vor dem Mikrofon sich öffnet. Ja. Wie ist das passiert?
Also ich habe auch Zettel ausgelegt in der Arztpraxis, das hat aber nichts gebracht. Und die selber dürfen ja niemanden ansprechen, ist ja klar. Bin in den Tiefen des Internets versunken, auf Frauen, in Frauenforen gelandet und letztendlich auch in Jungfernhäutchenforen, wo ich bis dato auch nicht wusste, dass es sowas gibt. Und bin irgendwann in so einem Thread gelandet, wo ganz viele Frauen fragen, wo kann ich sowas machen? Ich brauche Hilfe, wer weiß was, aus ganz Deutschland. Und da habe ich in verschiedenen Foren Posts gesetzt, dass ich eine Ärztin kenne, die sowas macht und ein Mädchen suche, die mir anonym erzählt, warum und weshalb. Und dann hat sich nach ein paar Wochen auch jemand gemeldet per E-Mail, beziehungsweise sogar, glaube ich, zwei, weil die waren nicht aus Berlin. Und dann hat sich die Laila gemeldet und die war einfach so verzweifelt, dass sie einfach gedacht hat, ich glaube, mehr kann ich nicht verlieren oder schlimmer kann es nicht werden, als dass ich dieser fremden Frau erzähle, was los ist. Und die kennt den Kontakt zur Ärztin, die kann mir helfen.
Und dann bedarf es ja auch der richtigen Sendefläche. Wie hast du die Arbeit empfunden mit der Redaktion?
Dem Ganzen ging ein Feature-Seminar mit Jens Jarisch voraus. Das heißt, wir hatten vorher ein Seminar und aufgrund dessen war klar, wenn da was bei rumkommt, dann gibt es auch Sendeplatz dafür. Und das ist wirklich das Tolle bei Fritz, dass es, wenn es das Thema erfordert und die Umsetzung gelungen ist, dass man dann auch einfach mal 5 Minuten noch was, einen Beitrag senden kann. Also das war wirklich überhaupt kein großer Akt, da jemanden zu überzeugen, weil die haben das gehört, haben das Thema bekommen und war klar, okay, da kann man nicht 2:30 kann man da nicht draus machen.
Kann man das nochmal hören? Gibt es da also eine Art Podcast?
Man kann auf fritz.de es hören. Und auch, da ich gestern den Axel Springer Preis schon gewonnen habe, ist auch auf der Seite ist es auch verlinkt.
Also doppelten herzlichen Glückwunsch vom Radio 1 Minimalziehen. Dankeschön. Danke. Tschüss.
Für die RTL kommen die Bühnenshow Bülent Ceylan live an Bülent Ceylan.
Bülent Ceylan, ein Deutsch-Türke mit kurpfälzischem Dialekt.
Mein Vater ist wirklich Türke Muslim, aber meine Mutter, jetzt kommt's, meine Mutter ist deutsch-katholisch. Mein Vater muss Weihnachten mit feiern. Der muss den Christbaum holen. Meine Mutter sagt zu meinem Vater, Türk, hol den Baum.
Der Mannheimer Comedian ist ein Mann mit vielen Gesichtern. In seiner Show nimmt er türkische wie deutsche Landsleute auf den Arm.
Allah hat wieder gebracht, große Prüfung für mich.
Dass ein Türk auf die Bühne muss, um den deutschen Dialekt beizubringen, oder? Integration. Obama, das gibt mir Hoffnung, ne? Schwarzer in Amerika, Türke vielleicht in Deutschland. Ja, jetzt lacht ihr noch über mich. Aber ja, man merkt schon an der Reaktion bei den Deutschen so. So weit darf er nicht gehen.
Gewitzt und charmant. Ein intelligentes Spiel zum Thema Integration.
Das heißt, wir werden uns wiedersehen.
Okay, also, ich freue mich.
Ja, mich auch.
Ich muss Sie von Sandra Maischberger losreisen, ja, in der Tat. Das ist eine schwere Aufgabe, aber herzlichen Glückwunsch zum Zivis-Preis, der normalerweise klingt das immer so ein bisschen ernster und bedenkenvoller. Was denken Sie jetzt? Also so einen Preis in den Händen zu halten und Comedy zu machen, das ist ja normalerweise, das passt, denkt man vielleicht nicht so zusammen, oder doch?
Doch, absolut, weil Integration ist ja bei mir, wenn man über sich selber lachen kann. Also das ist egal, welche Nationalität man hat. Das ist, ich glaube, das ist der erste Schritt überhaupt, dass man aufeinander zugeht, wenn man über der Italiener hat Eigenheiten, kulturelle Eigenheiten, witzige Sachen, ja. Der Türke, der Deutsche, jeder hat so seine Seite und ich denke, da ist Comedy ganz wichtig, weil Comedy verbindet. Wenn man lachen, was machen Sie, was mache ich? Das ist das, was uns verbindet. Wir weinen, wir lachen, aber Lachen ist natürlich die schönste Verbindung zwischen Völkern und insofern ist dieser Preis schon genau da richtig, was Comedy angeht, denke ich schon, auf jeden Fall.
Aber denken Sie dabei dran, das ist jetzt ein Beitrag zur Integration, wenn Sie auf der Bühne humorvoll agieren? Oder ist es nicht doch eher was aus dem Bauch kommt und dann nachträglich dann vielleicht nochmal eine Bestätigung findet?
Ja, absolut. Aber man hat schon das, also wenn ich auf die Bühne gehe, dann weiß ich ja schon, über was ich reden will. Ich improvisiere schon, aber es gibt ja Themen wie mein Vater als Türke, meine Mutter als Deutsche, das sind ja schon Sachen, wo auch eine Message dahinter sein soll. Natürlich ist es jetzt nicht so eine Comedy, wo man jetzt sagt, ich bin dauernd politisch oder so, das ist es nicht, aber es sind Sachen dabei, die zum Nachdenken vielleicht den einen oder anderen bringen und das ist gut. Also ich so insofern bin ich, also wie gesagt, es ehrt mich sehr, diesen Preis zu bekommen. Also ich war auch den Tränen nah, muss ich ganz sagen. Habe mich zusammengerissen als Komiker.
Aber für Sie in der praktischen Arbeit, wie messen Sie dann Erfolg? Anhand der Lacher? Oder gehen Leute nachdenklicher dann raus aus Ihren Shows?
Also es gab mal einen Zuschauer, der zu mir gesagt hat, du bist der erste Türke, den ich mag. Das kann man jetzt als Kompliment sehen, man kann es aber auch sehen, sehr negativ sehen. Ja? Aber ich versuche immer alles positiv zu sehen und sage, ja gut, wenn das der erste Schritt ist, dass ich das geöffnet habe, dass er mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel hat, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Das ist, wenn die Leute rausgehen und sagen, ja, wir haben zwar gut gelacht, aber irgendwie haben wir uns auch alle irgendwo besser kennengelernt dadurch. Und das ist was Schöneres, kann einem Comedian nicht passieren, wenn da auch noch irgendwas ist, wo die Leute sagen, hey, cool, da waren türkische Zuschauer, wir haben über die gelacht und die haben noch mehr gelacht über sich selber, wie diese eine türkische Kopftuchfrau, da hat jeder geguckt, lacht sie denn jetzt? Und die hat über so Sachen gelacht, wo man nie hätte denken können, dass sie darüber lacht, hat sie laut gelacht, richtig laut gelacht und das hat richtig, hast du richtig gemerkt, wie diese Wand zerbröckelt, diese Vorurteile bei Kopftuch. Also Kopftuch heißt nicht immer sehr religiös in der Hinsicht, dass man auch konservativ ist. Im Gegenteil, man kann auch mit Kopftuch sehr offen sein. Das ist, und ich denke, das ist das Schöne am Live-Programm, wenn die Leute dann das Live-Programm sehen und dann das auch sehen. Das ist schön.
Bei aller Preiswürdigkeit bleibt jedoch auch Zweifel, den ich an Jurymitglied Frank Elzner weitergab.
Was können denn Medien eigentlich machen? Weil möglicherweise sehen diese Filme nur diejenigen, die derselben Meinung sind wie Sie oder wie wir alle. Und die es eigentlich betrifft, da ist doch vielleicht eine Mauer des Schweigens dazwischen.
Nein, wir haben ja bei der französischen Kollegin gesehen, dass ihr Film in Frankreich von über 5 Millionen Menschen gesehen worden ist. Ich glaube, wir können viel dazu beitragen, indem wir solche Filme auszeichnen und die Programmverantwortlichen bitten, ihnen gute Sendeplätze zu geben. Und je mehr Zuschauer sich solche Filme angucken, je breiter wird das gesamte Thema natürlich auch integriert.
Und wen kann man besser fragen als Monika Piel, als WDR-Intendantin und zukünftige ARD-Vorsitzende, was denn mit all diesen Beiträgen passiert, ob man die irgendwann doch nochmal im Fernsehen oder im Hörfunk nachsehen bzw. nachhören kann.
Ja, wir gucken uns die Stücke natürlich auch an und alle, die nominiert sind, wollen wir zumindest im WDR auch ausstrahlen. Ich rede jetzt von Fernsehen. Und der Hörfunk hatte sich schon im vergangenen Jahr, ARD, alle Wellen, bereit erklärt, alles, was ausgezeichnet ist, was nominiert ist, wird im Hörfunk auch ausgestrahlt. Also überall, in allen Sendern der ARD. Und da wir gemeinsam jeden Tag 35 Millionen Hörer haben, denke ich, passiert da schon einiges. If I could be you
and you could be me. Und damit sind wir schon wieder am Ende des Radio 1 Medienmagazins. Es gäbe noch so viel zu sagen in dieser Woche, zum Beispiel auch aus dem Medientreffpunkt Mitteldeutschland heraus, 20 Jahre Rundfunkfreiheit dort begangen, der Deal von Aus mit der WAZ ist geplatzt, dann gab es eine Intendantenwahl beim Bayerischen Rundfunk, wir werden sicherlich darauf zu sprechen kommen, aber nicht mehr in dieser Sendung. Und was ich in dem letzten Monat verpasst habe, das haben wieder Pela und Fiene für uns zusammengetragen.
Hallo Berlin, ich bin Daniel Fiene.
Hallo Brandenburg, ich bin Herr Pehler und wir steigen direkt in den Monatsrückblick ein, denn der April war unheimlich abwechslungsreich.
Ja, man müsste schon fast sagen, es gab ein richtig mediales Aprilwetter.
Frische Frühlingsstimmung gab es zum Beispiel im ZDF Morgenmagazin. Wulf Schmiese hat Anfang des Monats seinen Job als Moderator dort angetreten.
Viele haben sich bestimmt gefragt, ja, wer ist denn dieser neue Typ, der mich da aus Berlin morgen für morgen begrüßt? Gut, angezogen ist er ja, aber irgendwie auch ein bisschen ungewöhnlich.
Wir verraten Ihnen jetzt sicher kein Geheimnis, wenn wir sagen, Wulf Schmiese hat vorher noch nicht im Fernsehen moderiert. Er ist nämlich eigentlich Printmensch. Er war zum Beispiel bei der Gründungsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dabei.
Zuletzt war er bei der FAZ und das ZDF holte Wulf Schmiese, um das politische Profil des Morgenmagazins zu schärfen. Und wir haben ihn nach seiner ersten Woche gefragt, wie es denn so ist, als Printmann auf einmal vor der Kamera zu stehen.
Wenn man zuweilen etwas steif wirkt, die Süddeutsche Zeitung schrieb in ihrer Kritik, die eigentlich ganz wohlwollend war, am Anfang hat er noch ein bisschen die Lockerheit von Edmund Stoiber, dann finde ich das eine witzige Beobachtung, aber es stimmt wirklich, man ist auch da im Knie noch nicht so richtig locker angekommen, weil man sich einfach ein bisschen komisch beobachtet findet. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der mal gesagt bekam, so, wir filmen jetzt mal, wie du da lang gehst, geh mal normal irgendwo lang. Ja, wie geht man da? Gerade wenn man diese Ansage bekommen hat, findet man sich ziemlich unnormal.
Daniel, ich glaube, wir könnten das Morgenmagazin auch moderieren.
In Süddeutschland gab es im April eine mediale Gewitterstimmung. Der Grund, Aldi stoppte in einem großen Bereich in Baden-Württemberg viele der Zeitungsanzeigen. Von einigen Zeitungen zog sich der Discounter sogar komplett zurück. Stattdessen sollen die Kunden via Prospekte im Briefkasten erreicht werden.
Einige glaubten schon, dass sich da eine Zeitungskrise zusammenbraut, denn klappt der Test und würde Aldi tatsächlich komplett auf Zeitungswerbung verzichten, könnten viele Zeitungen bis zu 40% ihrer Werbeeinnahmen verlieren und das könnte eben für viele das ausbedeuten.
Mediaplaner Lars Kirschke hat uns erklärt, dass er in diesem Aldi-Test aber keine Zeitungskrise sieht, die da auf uns zukommt.
Ich möchte wissen, ob Tageszeitungen heute immer noch das oder die Anzeigenblätter immer noch das liefern, was sie versprechen. Ich möchte Alternativen testen. Ich möchte Media-Mix testen. Das heißt, in der einen Region mache ich gar keine Tageszeitung und mache dafür Posthofsendungen mit Einkauf aktuell oder sonstigen Produkten. Das Zweite, warum ich so groß mache, ist mit Sicherheit, um mal, ich sag mal, zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und den Jungs zu zeigen, dass in der Verlagsbranche, dass es durchaus irgendwann Alternativen gibt. Also auch hier mit Sicherheit so ein bisschen ein kleines Machtspiel, was da stattfindet.
Gute Nachrichten also für die gemeine Hausfrau. Die kann sich freuen, denn auch künftig wird es die Angebote von Aldi und Lidl am vertrauten Wochentag in der Tageszeitung geben. Stefan Aust, der dürfte sich bereits im April in hochsommerlicher Stimmung befunden haben.
Es soll wohl ein Nachrichtenmagazin werden, es soll wohl die Woche heißen und es soll wohl am Sonntag erscheinen. Aber braucht Deutschland ein drittes Nachrichtenmagazin? Das haben wir Taz-Medienredakteur Steffen Grimberg gefragt.
Das ist eine sehr gute Frage. Also brauchen, würde ich sagen, nicht unbedingt. Auf der anderen Seite wäre die spannende Frage, ist der Platz für eins? Nur bei dieser ganzen Nummer mit Stefan Aust und dem, was er da plant, müssen wir, glaube ich, noch ein großes Fragezeichen machen an das Wort Nachrichtenmagazin. Natürlich bei Aust, Spiegelchef, da denkt man, Nachrichtenmagazin ist doch gebongt. Man darf nur nicht vergessen, der Mann war auch mal bei Konkret und bei den St. Pauli-Nachrichten und hat also durchaus, sagen wir mal, mehr journalistisch im Köcher als jetzt ein waschechtes Nachrichtenmagazin. Wer also erwartet, dass das, was Herr Aust vielleicht, denn offiziell sind ja noch nirgendwo Entscheidungen gefallen, demnächst da mit wem auch immer in Berlin auf den Tisch bringen wird, ob das dann wirklich so aussieht, wie wir das als Nachrichtenmagazin uns gerade vorstellen, das müssen wir erstmal abwarten.
Daniel, ich weiß irgendwie gar nicht, ob wir unsere Frage so geschickt gestellt haben, ob nämlich Deutschland ein drittes Nachrichtenmagazin braucht. Sind Fokus und Spiegel überhaupt eigentlich noch richtige Nachrichtenmagazine?
Gedrückte Stimmung in Polen, als bei dem Absturz von Präsident Lech Kaczynski mit ihm viele führende Köpfe des Staates starben, stand das ganze Land unter Schock.
Und in den Tagen nach dem Absturz gab es in den polnischen Medien kein anderes Thema. Einige bezeichnen das vielleicht sogar als mediale Staatstrauer. Wir haben uns über die Schwierigkeiten einer solchen Berichterstattung informiert und dabei mit dem polnischen Zeitungsjournalisten Bartosz Wieliński von der liberalen Gazeta Wyborcza gesprochen.
Er sagte uns, dass die Medien nicht ihre Objektivität verloren haben, sie haben einfach nur fair berichtet.
Also als Kaczynski gestorben ist, keiner hat zuerst über Politik gesprochen, über seine Umstrittigkeit war auch nicht wichtig. Und sogar diejenigen, die kritisch waren, sehr kritisch waren, versuchten die gute Seiten von seinen Amtszeit zu finden, ja, und was Gutes zu unterzeichnen. Also es gibt eine Maxime in Latein, dass über Toten darf man nur das Gute sagen, und das haben alle Medien gemacht, ja.
Eins steht fest, es gibt Dinge, die können Redaktionen vorbereiten, was aber bei solchen Katastrophen zu tun ist, das kann so konkret vorher nicht durchgeplant werden.
Regenschauer über der Redaktion der Berliner Zeitung. Der Redaktionsausschuss hat sich über neue Konkurrenz aus den eigenen Reihen beschwert und spricht dabei sogar von einer Operation am offenen Herzen.
Im April hat nämlich die Dumont-Redaktionsgemeinschaft ihre Arbeit aufgenommen. Die dort arbeitenden Redakteure sollen Zentralartikel für alle Dumont-Abo-Zeitungen schreiben. Also nicht nur für die Berliner Zeitung, die Frankfurter Rundschau, sondern auch für den Kölner Stadtanzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung, getreu nach dem Motto, was die Kanzlerin in Berlin treibt, das müssen nicht vier Redakteure recherchieren und aufschreiben.
Die Stammredaktionen, die finden das natürlich nicht gut. Die haben nämlich Angst, dass die Identität ihrer eigenen Blätter dabei verloren geht. Ob die Redakteure der Berliner Zeitung sich irgendwann mit der Dumont-Redaktionsgemeinschaft abfinden werden? Im Mai vermutlich noch nicht.
Wir behalten das für Sie im Auge und wir hören uns spätestens beim nächsten Monatsrückblick wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
Soweit der Monatsrückblick April, der so ein bisschen in den Mai hineinstrahlte und auch vielleicht den April ein bisschen korrigierbar machte. Sie hören wieder die beste Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt nach 19 Uhr. Dann ist wieder Olli Masse für Sie an den Turntables. Ich weise Sie ganz freundlich auf den Podcast hin, der morgen erscheint, mit Bonustracks unter anderem von der Pressekonferenz mit dem Staatsrechtler Paul Kirchhoff zum Gutachten zur Rundfunkfinanzierung. Ansonsten die Details dann wieder per twitter.com/medienmagazin. Tschüss und vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden. Und damit ganz schnell zum Podcast, weil Sie werden es gemerkt haben beim Runterladen, ein Podcast mit Überlänge. Die gesamte Pressekonferenz hören Sie gleich im Anschluss. Zuvor noch ein Interview mit Dr. Hermann Eicher, er ist der Justiziar des Südwestrundfunks.
Dr. Eicher, Sie haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, obwohl Sie mit dem Verfahren des Gebühreneinzugs nur mittelbar zu tun haben, nämlich administrativ, Sie müssen es irgendwie organisieren. Aber Sie dürfen nicht über die Höhe bestimmen, Sie dürfen nicht über die Art und Weise, wie die Rundfunkgebühr erfasst wird, bestimmen. Was wollten Sie mit diesem Gutachten erreichen?
Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist sozusagen seine Lebensader. Und wenn wir wissen, dass die Rundfunkkommission der Länder sich mit dieser Frage befasst, dann halte ich es für selbstverständlich, dass man die verfassungsrechtlichen, die europarechtlichen Fragen, die etwa mit einer Reform verbunden sind, dass man darüber Gewissheit hat. Und das war der Auftrag an Herrn Professor Kirchhoff.
Das heißt, Sie haben Gewissheit, aber Sie wollten ja auch die Diskussion befruchten, nehme ich mal an.
Wir wollten die Diskussion befruchten, weil Modelle immer wieder in der Diskussion sind und immer wieder Fragen gestellt wurden, geht das nicht. Und mit diesem Gutachten ist, glaube ich, ein Stück Klarheit eingezogen. Es kommt aber, das möchte ich betonen, sehr deutlich jetzt auch auf die Ausgestaltung an. Für die Ausgestaltung ist der Gesetzgeber verantwortlich. Deswegen können wir abschließend zu einem neuen Reformmodell uns auch erst wirklich äußern, wenn diese Ausgestaltung eines Modells vorliegt.
Wie haben Sie den Gutachter gefunden?
Herr Professor Kirchhoff ist einfach für sich eine sehr beeindruckende Person und sein Denken ist sehr stringent. Und was mir besonders aufgefallen ist, auch wenn man das Gutachten liest, er kann sich auch gegenüber denjenigen verständlich machen, die keine Juristen sind. Also man kann nach meinem Empfinden nachvollziehen, was seine Grundidee ist und muss dazu nicht ein juristischer Experte sein.
Nun gibt es ja die landläufige Meinung, die ja tatsächlich auch immer wieder mal Fälle des Beispiels hervorbringt, dass Gutachten immer interessengesteuert sind. Wie können Sie denn da, sagen wir mal, den Zuhörern mehr oder weniger dann Entwarnung geben, dass hier ein interessensgesteuertes Gutachten vorliegt?
Da kann ich erstens Entwarnung geben in der Person von Herrn Professor Kirchhoff. Herr Professor Kirchhoff war 12 Jahre Bundesverfassungsrichter und eine solche Persönlichkeit würde sich für ein solches, sagen wir es, Gefälligkeitsgutachten nie hergeben. Es sind aber in dem Gutachten auch Positionen enthalten, die den Auftraggeber nicht unbedingt gut gefallen. Es ist zum Beispiel der Vorschlag enthalten, auf Werbung und Sponsoring ganz zu verzichten. Da haben ARD und ZDF eine dezidiert andere Auffassung. Man kann also auch daran sehen, er hat seine eigene Meinung und von daher geht es in diesem Gutachten nicht um die Interessen der Auftraggeber, sondern es geht um die Sache und da sind wir einen entscheidenden Schritt weiter.
Und jetzt hat Professor Paul Kirchhoff das Wort. Er ist Staatsrechtler und Bundesverfassungsrichter AD.
Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich sprechen kann über dieses Gutachten. Anlass des Gutachtens ist die technische Entwicklung. Als die alte Rundfunkabgabe entstanden ist, hatte man die Vorstellung, in einem Hausstand gibt es ein Rundfunkgerät und einen Fernseher. Und da wird die Leistung der Rundfunkanstalten entgegengenommen. Und dann war es richtig, diese Abgabe zu beziehen auf das Empfangsgerät, weil das verlässliche Zeichen dafür war, dass hier Rundfunk- und Fernsehempfang möglich ist. Das hat sich nun grundlegend geändert. In manchen Haushalten gibt es 5 Fernseher, jedem Zimmer eins, damit man, wenn man herumläuft, das Programm nicht verpasst. Manche haben ein Auto oder auch 2, da ist ein Radio drin. Stellt sich schon die Frage, ob, wenn wir jetzt Geräte bezogen, eine Abgabe erheben, ob dann da ein Nachlass stattfinden muss. Sie wissen, das ist geltendes Recht. Man hat sich von dem Gerätebezug gelöst und rückt jetzt mehr den Haushalt in den Mittelpunkt als Anknüpfungspunkt für die Abgabe. Dann gibt es neue Entwicklungen, den PC, das Handy, den iPod, den man im Ohr hat, wo man empfangen kann. Also die technische Entwicklung stellt uns vor die Frage, ist der Anknüpfungspunkt an das Empfangsgerät noch die richtige Bemessungsgrundlage für eine gleichheitsgerechte Abgabe, die wir uns alle wünschen. Es ist also vieles in Fluss geraten. Und jetzt ist die Aufgabe unserer Überlegungen, denen ich auch als Gutachter meine Unterstützung gebe, in diesem Fluss die Mittellinie zu finden, in der man weder an dem einen noch an dem anderen Ufer aneckt und auch die Stromschnellen, die möglicherweise in diesem Fluss ist, so rechtzeitig entdeckt, dass man einen verlässlichen Weg empfehlen kann. Das ist das Kernanliegen dieses Auftrags. Was nun die Sache angeht, ist die zu suchende Rundfunkabgabe im Wesentlichen bestimmt von dem Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine allgemein zugängliche Informationsquelle im Sinne der Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit des Verfassungsrechts, Artikel 5. Er hat die Besonderheit, er soll den Rundfunk, also Hörfunk und Fernsehen, finanzieren, einerseits unabhängig vom Staat, in Distanz zum Staat, und andererseits unabhängig von der Privatwirtschaft. Der Rundfunkauftrag, den auch das Verfassungsgericht mit deutlichen Konturen aus dem Grundgesetz entwickelt hat, bedeutet für das Finanzrecht, das Geld soll eine dienende und keine herrschende, also die Programme bestimmende Funktion haben. Das ist das Leitmotiv, nach dem diese ganzen Überlegungen zu entwickeln sind. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund fragen, welcher Abgabetyp kommt in Frage, dann drängt sich auf, die Steuer ist ungeeignet. Denn bei der Steuer muss der gesamte Ertrag, das gesamte Steueraufkommen in den Staatshaushalt eingebracht werden. Also unterliegt der Budgethoheit des Parlaments und dieses Parlament entscheidet jährlich, was mit dem Geld zu geschehen hätte. Also wenn die Parlamente den Rundfunk finanzieren müssten, könnten sie dem Rundfunk in einem Jahr viel Geld geben, weil das Programm politisch erwünscht war, und im anderen Jahr wenig Geld, weil das Programm unerwünscht war. Das ist keine Lösungsmöglichkeit. Und dabei meine ich mit Staat, Bund, Länder, Gemeinden oder auch Umsatzsteuer EG. Also wir dürfen keine Steuer erheben zugunsten des Rundfunks, weil dann immer die parlamentarische Entscheidung zwischengeschaltet wäre. Und damit wäre diese Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von der Politik zerstört. Dann stellt sich die zweite Frage, darf es nicht eine Sonderabgabe sein? Sonderabgabe sind spezielle Abgaben, deren Ertrag von vornherein für eine bestimmte Aufgabe vorbehalten ist. Also das wäre unser Fall. Aber es sind Abgaben, die das Verfassungsgericht prinzipiell in Frage stellt. Und zwar deshalb, weil die Sonderabgabe in der Finanzverfassung nicht vorgesehen ist. Sie ist in der Sachverfassung, sagen wir mal, für Wirtschaftsförderung oder für Kultur oder für Solareinrichtungen oder damals für die Kohlefinanzierung oder der Unternehmer muss die Schwerbehinderten finanzieren. Es sind Fälle, wo jemand bezahlen muss, weil er in seiner Lebens- und Berufssituation besonders verantwortlich ist für die Finanzierungsaufgabe, ohne aber etwas dafür zu bekommen. Und da sagt das Verfassungsgericht, diese Sonderabgabe ist ein Fremdkörper im Grundgesetz. Einmal, weil sie zur allgemeinen Abgabe der Steuer noch was obendrauf setzt. Ist ein Gleichheitsproblem. Zum anderen, weil sie kompetenzmäßig nicht in die Finanzverfassung gehört. Und drittens, weil es eine haushaltsflüchtige Abgabe ist. Deswegen, so die gefestigte Rechtsprechung seit 25 Jahren, Sonderabgabe ist die seltene Ausnahme, die nur vorläufig ist, vorübergehend ist, unter regelmäßigem Prüfungsvorbehalt des Gesetzgebers steht und deren Aufkommen und Verwendung dem Parlament jährlich berichtet werden muss. Also eine vorläufige Abgabe, kein Instrument zur Dauerfinanzierung. Wir brauchen beim Rundfunk aber eine Dauerfinanzierung und wir brauchen keine Konstruktion der parlamentarischen Verantwortlichkeit. Dritter Gebührentyp, ich lasse jetzt mal die Sozialabgaben und so, die berühren uns ja hier nicht, also wo der Mensch seine Alterssicherung, seine Krankheitssicherung organisiert. Dritter Gebühren, also Abgabentyp, der noch in Betracht kommt, sind die Sonderabgaben, die Vorzugslasten, die Gebühr und der Beitrag. Die Gebühr ist der Verwaltungspreis, den ich für etwas bezahle, was der Staat mir gegeben hat. Der Staat liefert mir Strom und Wasser. Oder er entsorgt meinen Müll, dann zahle ich dafür einen angemessenen Preis, das nennen wir Gebühr. Oder ich bekomme vor Gericht ein faires Verfahren, oder ich darf im öffentlichen Schwimmbad schwimmen, dann zahle ich dafür eine Gebühr von 5 Euro oder von 500 Euro. Das ist der Leistungstausch, die Tauschgerechtigkeit. Ich nehme was entgegen und dafür bezahle ich. Das ist also das Marktsystem. Und nun sagt ja das Verfassungsgericht, ich habe es eingangs erwähnt, dass die Rundfunkfinanzierung nicht marktwirtschaftlich sein soll. Also soll der Rundfunk nicht unmittelbar abhängig sein von der Quote, von der Reaktion des Kunden, wenn man so will, sondern er soll in seiner Grundversorgung, aber auch in seinem Kulturauftrag eine Finanzierung haben, die auch mal ein Programm gegen die Mehrheit, gegen die Tageserwartungen der Zuschauer und Zuhörer erlaubt. Also scheidet die Gebühr aus. Es bleibt nur übrig, und das ist genau das Richtige, was wir suchen, der Beitrag. Der Beitrag finanziert nicht die staatliche Leistung, sondern das staatliche Leistungsangebot. Es bezahlt jemand, weil er eine Leistung entgegennehmen darf. Nicht, weil er sie entgegengenommen hat, sondern weil er sie tatsächlich entgegennehmen kann und weil er durch die Gebührenzahlung berechtigt entgegennehmen darf. Der Beitrag ist ein Beitrag für, da trägt der Schuldner bei zur Finanzierung einer Einrichtung, die für ihn besonders wichtig ist. Und da wir heute in einer Informationsgesellschaft leben, prinzipiell jeder Inländer an diesen Informationen teilhat. Heute gibt es kaum Menschen in Deutschland, die nicht irgendwie Radio hören oder Fernsehen. Haben wir hier einen sehr breit gefächerten Tatbestand, der fast alle Inländer erreicht. Ich könnte mir im Moment, selbst bei der Umsatzsteuer, da sind manche an diesem Geschäftsverkehr nicht beteiligt, ich könnte mir eigentlich keinen mehr in die Breite wirkenden Tatbestand vorstellen, wie diesen eines Beitrags, mit dem wir diese allgemein zugängliche Informationsquelle öffentlich-rechtlicher Rundfunk finanzieren. Das ist sehr wichtig für die Konzeption dieser Abgabe. Sie muss nämlich tauglich sein im Massengeschäft. Das heißt, sie muss so gestaltet sein, dass sie dem Bürger einleuchtet. Sie muss leicht vollziehbar sein. Sie muss drittens jeden belasten, der den Belastungstatbestand erfüllt, also sie muss unausweichlich sein. Und viertens, sehr wichtig, sie muss die Grundrechte, insbesondere die Privatsphäre des Abgabenschuldners schonen. Also schön wäre es, wenn es gelänge, einen Abgabentatbestand zu definieren, bei dem derjenige, der die Abgabe erhebt, nicht in die Wohnung zu gehen braucht. Er muss vor der Wohnungstür verharren. Das wäre ein großer Freiheitsgewinn. Er muss nicht nach den familiären Situationen fragen. Wer bezahlt? Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter? Wer ist Sozialhilfeempfänger? Wer ist reich? Also er sollte möglichst diese ganzen Dinge der Privatsphäre schonen, sich dort nicht aufdrängen und dort nicht hineingehen. Wenn wir vor diesem Hintergrund fragen, wer bietet sich an als Schuldner eines solchen Beitrags, dann würden wir zunächst einmal sagen, jeder Mensch in Deutschland oder jeder Mensch über 18 in Deutschland, könnte man auch sagen. Weil ja, das ist ja eine Sache für die Menschen und jeder beansprucht grundsätzlich dieses Leistungsangebot. Das wäre aber, was die Nachfrageintensität angeht, doch wohl auch bei dem Bedürfnis dieser relativ vergröbernden, verallgemeinernden Typisierung ein zu grober Klotz. Denn es gibt Rundfunk- und Fernsehanstalten, Verhalten. Der eine hört vielleicht morgens im Autoradio die Nachrichten und sonst ist er beruflich oder sportlich oder so engagiert und nimmt den Rundfunk gleich zur Kenntnis. Und der andere, vielleicht ein älter gewordener Mensch, der diese Anregungen, Inspirationen von Rundfunk und Fernsehen braucht, der schaltet morgens um 10 den Fernseher ein und abends um 10 wieder ab. Es gibt extrem verschiedene, intensive Arten, das Angebot zu nutzen. Und ich meine, auch bei einem verallgemeinernden Tatbestand eines Beitrags müssen wir diese unterschiedliche Nutzungsintensität in einem Typus des Abgabenschuldners aufnehmen. Und da knüpfen wir an. Es geht darum, eine behutsame, eine vorsichtige Lösung zu finden. Gerade im Abgabenrecht geht es meistens darum, möglichst Stetigkeit, Kontinuität zu wahren, die Geflogenheiten, die Erwartungen der Menschen nicht zu verändern. Und deswegen machen wir uns an der Stelle bewusst, dass unsere alte Rundfunkgebühr in Wirklichkeit schon längst ein Rundfunkbeitrag ist. Denn wir bezahlen ja auch bei der gerätebezogenen Abgabe nicht das, die Tatsache, dass wir empfangen haben, sondern wir bezahlen die Tatsache, dass wir empfangen können. Schuldner ist, wer ein Gerät hat, nicht wer das Gerät eingesetzt hat. Wir prüfen nicht, ob jemand aufs Knöpfchen gedrückt hat, um Fernsehen zu sehen, sondern wir prüfen, hast du einen Fernsehgerät. Und deswegen sagt auch die Rechtsprechung meistens Verfassungsgericht, Bundesverwaltungsgericht, Gebühr in Anführungszeichen. Oder man sagt Gebühr mit Beitragselementen, naja. Also man weiß ganz genau, in der Wirklichkeit ist es ein Beitrag, weil das Leistungsangebot entgolten wird und nicht die empfangene Leistung. Außerdem hat sich das geltende Recht schon von dem Gerätebezug gelöst. Wenn eine Wohnung 3 Fernseher hat und 2 Radios, entsteht dennoch die Gebühr nur einmal. Wenn der Wohnungsinhaber noch ein Radio hat in seinem Auto, entsteht die Gebühr nur einmal. Also wenn wir gerätebezogen argumentieren würden, müsste man ja bei 3 Geräten 3 Gebühren zahlen und fürs Auto die 4. Das ist aber gar nicht beabsichtigt. Das heißt, man hat sich in der Klugheit der praktischen Weiterentwicklung dieses alten Rundfunkbeitrags längst vom Gerät gelöst und der Haushaltung zugewendet. Und deswegen ist es jetzt, nachdem das Problem mit der technischen Vielfalt der neuen Geräte etwas dramatischer geworden ist, ein folgerichtiger Schritt, und das wäre ein Kernpunkt auch der Empfehlung dieses Gutachtens. Nun nennen wir das Kind beim Namen, definieren wir den Weg, den wir in der Mittellinie des Flusses fahren wollen und sagen, wir erheben einen Beitrag bezogen auf die Haushaltung. Und dahinter steckt auch ein rechtfertigender Gedanke für die Intensität der Nutzung. Denn in der Haushaltung haben wir die größte Chance, die unterschiedlichen Nutzungsarten in der Typisierung einer sozialen Gruppe zu erfassen. Im Haushalt, da ist die Großmutter, der Großvater, die schauen morgens und abends. Da ist der erwerbstätige Vater oder Mutter, die gehen morgens aus dem Haus und kommen abends wieder, die schauen nur ganz wenig. Da ist der erziehende Elternteil, der schaut vielleicht, wenn die Kinder weg sind, morgens oder hört Rundfunk von 9 bis 12, dann kommen die Kinder, dann kann er nicht mehr, abends auch nicht. Also sind ganz unterschiedlich, da ist der junge Mensch, der will Sport erleben und nach draußen gehen, den interessiert das Rundfunkangebot fast nicht. Und alle diese unterschiedlichen Nutzungsarten erfassen wir, wohlgemerkt typisierend im Millionengeschäft, in dem Tatbestand des Haushaltes sachgerecht. Und dann stellt sich zweitens die Frage, müssen wir neben diesem Empfangsort Haushalt auch den Empfangsort Gewerbebetrieb zusätzlich erfassen? Oder ist der Empfang eigentlich schon abgegolten mit der Haushaltsgebühr? Und da, meine ich, müssen wir sagen, der Gewerbebetrieb ist eine eigenständige Einrichtung, wo man Rundfunk, Fernsehen empfangen kann, auch empfangen soll. Das ist wiederum bei den Gewerbebetrieben höchst unterschiedlich. Bei manchen ist es während der Berufstätigkeit verboten und nur in der Pause erlaubt. Bei anderen, die haben Massenproduktion am Fließband, da läuft das Radio ständig, so ein bisschen zur Unterhaltung und Anregung der Arbeitnehmer. Bei den Dritten wird Rundfunk und Fernsehen vor allem im Computer genutzt, zur geschäftlichen Information oder auch zur Werbung. Auch hier haben wir einen klaren Belastungsgrund, ein spezieller Empfangsort, der es rechtfertigt, den Gewerbebetrieb heranzuziehen zu diesem Rundfunkbeitrag, aber mit einem Differenzierungsauftrag. Während es beim Haushalt nahe liegt, ein Differenzierungsverbot, jeder Haushalt ist in der Typisierung gleich. Klappt nicht?
Sturm.
Könnt ihr mich hören?
Ja, ja.
Es macht keinen Sinn, dass ich hier
ist Wort überlege
und Sie hören das nicht. Geht in Ordnung?
Jetzt ist da.
Jetzt ist da? Okay.
Jetzt ist wieder da.
Ja. Also, beim Haushalt brauchen wir grundsätzlich nicht zu differenzieren, sondern wir nehmen den Typus des Massengeschehens, jeder lebt in irgendeinem Haushalt, das gilt auch für einen Single, Der lädt mal Menschen ein, dann gucken die zusammen Fußball, dann gucken sie zusammen einen Film. Es kann auch mal sein, dass der am Abend intensiver schaut, weil er allein ist und keinen anderen Gesprächspartner hat. Es kann auch sein, dass er ein Single ist, der einen Lebenspartner hat, der nicht angemeldet. All das interessiert nicht. Wir wollen nicht in die Privatheitssphäre eindringen. Wir nehmen den Tatbestand Haushalt und damit hat der Rundfunk seinen Gebührentatbestand hinreichend genommen. Beim Gewerbebetrieb müssen wir differenzieren. Also wir können nicht sagen, wenn einer, wir müssen differenzieren, vielleicht nach der Zahl der Arbeitnehmer, vielleicht nach der Zahl der Autos. Wenn der 100 Handwerker mit 100 PKWs beschäftigt auf den Baustellen oder der Versicherungsunternehmer 500 Versicherungsagenten, die dann mit ihren Autos fahren, oder der Autovermieter vermietet 1000 Autos, dann ist das nicht jedes Auto ein Gebührentatbestand, sondern gibt es natürlich einen beachtlichen Mengenrabatt. Oder das Hotel, das 200 Zimmer hat, sozusagen Ersatzwohnung, dann ist das nicht 200 mal eine Gebühr, sondern vielleicht 2 oder 3 oder 10. Da besteht von Verfassungswegen ein Differenzierungsauftrag. Wir müssen uns bewusst machen, den Bedarf des Menschen nicht mehr nach dem Warenkorb berechnet. Das war früher so. Da wurde alles, in was man braucht, Essen und Kleidung und Telefon und Rundfunkgerät, in einen geistigen Warenkorb eingebracht und hat man den zusammengezählt, dann wusste man, wie viel der Mensch braucht. Und da war die Streitfrage, genügt ein Standhandy, genügt ein Standtelefon oder brauchen wir ein Handy? Genügt Schwarz-Weiß-Fernseher oder muss es ein Farbfernseher sein nach heutigem Verständnis? Das brauchen wir nicht mehr, wir haben jetzt die statistische Methode. Man fragt in der Statistik einfach nur, was hat der bedürftige Mensch am Markt üblicherweise eingesetzt, um die Waren zu kaufen, die er braucht. Und bei diesem statistischen Erhebung des Marktüblichen war ja bisher die Rundfunkgebühr befreit. Also müssen wir, wenn wir jetzt auf ein neues System übergehen, in diesem Statistikmodell die Rundfunkgebühr separat finanzieren. Also das heißt, der Sozialhilfeempfänger muss bezogen auf den Haushalt, das heißt nicht anknüpfend an die Grundzuwendung, sondern an das Wohngeld finanziert den Haushalt, rund 18 Euro mehr bekommen. Das hat praktische Konsequenzen, da ist der Bund mit betroffen, da sind die Gemeinden mit betroffen, das wird man alles gut bedenken, das ist im Gutachten dargestellt, aber man sollte hier einmal die soziale Fairness akribisch erfüllen. Andererseits gerade die Menschen, die mit Bürokratie und Erklärungspflichten nicht so vertraut sind, die sehr darunter leiden, wenn ein Kontrolleur in ihre Wohnung käme, eine einfache Lösung finden, die all das erübrigt. Und die einfache Lösung besteht darin, dass man das Wohngeld für die Bedürftigen um diesen Rundfunkbeitrag erhöht und diesen an der Quelle, also bei denen, die das Wohngeld bezahlen, abführt. Quellen ab, so wie bei der Lohnsteuer, wie bei der Kapitalertragssteuer und so. Wir haben da ja viele Beispiele. Und dann wäre sozusagen der Bedürftige von vornherein außen vor. Er hat alles getan, was notwendig ist. Und wir hätten nicht mehr das Problem, dass wir bei dem Haushalt fragen müssen, ist das nun ein sozial bedürftiger Haushalt oder ist das ein Haushalt, der selber bezahlen kann? Da sind die Eltern, sagen wir mal, die sind arbeitslos, bekommen Sozialhilfe, aber Sohn und Tochter verdienen schon ganz gut und leben in der gleichen Wohnung. Dann haben wir Zuordnungsprobleme, dann haben wir Definitionsprobleme. Wenn wir einfach der Entscheidung der Sozialhilfe folgen, habt ihr Wohngeld gezahlt? Wenn ja, plus 18 Euro, Quellenabzug, ist dieses Problem sauber und ohne Bedrängnis für die Menschen, die da betroffen sind, gelöst. Dann müssen wir ein zweites bedenken. Es könnte in einer Rechtsordnung, die sehr von der Betroffenheit des einzelnen Menschen her denkt, also die individualisierend denkt, Grundrechte, Situationen geben, wo die Vermutung, du kannst Rundfunk empfangen, du kannst nutzen, ergo musst du bezahlen, nicht zutrifft. Also es gibt ganz gelegentlich, die Fälle werden sehr selten sein, irgendwo in den Alpen ein Schatten, wo man nicht empfangen kann. Das müssen wir vielleicht nicht vertiefen, das ist nicht ein bewegender Tatbestand, aber es könnte sein, dass jemand sagt, ich bin mit meiner Familie ein Jahr in den USA, aus beruflichen Gründen oder was immer. Und das weist er nach, er hat weiter seinen Wohnsitz, ist weiter gemeldet in seiner Heimatort. Er hat auch die Wohnung nicht weiter anderen überlassen. Dass er dann geltend macht, ich kann in diesem Fall ein Jahr, dann kommt es nicht auf einen Monat an, aber ein Jahr ist vielleicht schon für die Gebührenzahlung erheblich. Ich kann ein Jahr lang tatsächlich den Rundfunk nicht empfangen, weil ich nicht in Europa bin. Das wäre ein Tatbestand, wo man möglicherweise ihm die Gebühr, der Beitrag erlassen muss. Deswegen braucht dieses typisierende Gesetz einen individualisierenden Ausnahmevorbehalt, der aber wohl praktisch kaum bedeutsam sein wird. Insgesamt zeichnet sich so eine Lösung ab, die man, glaube ich, den Menschen plausibel machen kann. Sie geht im Grunde den Weg, der schon unauffällig beschritten ist, ganz bewusst, definiert es, klärt es. Sie entspricht dem Rundfunkauftrag. Distanz zum Markt, könnte bei diesem Auftrag erwägen, rechtspolitisch erwägen, ob man einen ganz großen Schritt nach vorne tut und sagt, wir finanzieren den Rundfunk nur aus dem Rundfunkbeitrag, Verzicht auf Werbung, Verzicht auf Sponsoring, jedenfalls bei den Eigenproduktionen, bei den eingekauften wird man wohl nicht ganz verzichten können. Es wäre eine große Lösung und hier ist eine einmalige Chance, über diese Lösung ernstlich nachzudenken. Es wäre dann nur die ausgleichende Gerechtigkeit, nicht mehr die Tauschgerechtigkeit im ganzen Finanzierungssystem des Rundfunks. Aber insgesamt bleibt man nach dem Prinzip der Vorsicht in dem, was geläufig ist, das herkömmlich ist. Man geht nur einen Schritt, einen wichtigen Schritt allerdings weiter von den Geräten zur Haushaltung. Das ist auch europarechtlich wichtig, da haben wir das Beihilfenproblem. Aber das Beihilfenproblem fragt nicht nach dem Aufkommen und nach der Belastung des Bürgers, sondern nach der wettbewerbsverzerrenden Wirkung. Vergleich Privatrundfunk, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wenn wir dort ganz im alten Gleis bleiben, und in dieser Relation verschiebt sich ja überhaupt nichts, insbesondere nicht, wenn ganz deutlich gemacht wird, dies ist ein Klarstellungsanliegen, ein Vereinfachungsanliegen, erlauben Sie mir das große Wort, ein Gerechtigkeitsanliegen. Es ist nicht ein verkapptes Beitragserhöhungsanliegen. Das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Und deswegen tut sich da europarechtlich nichts. Und deswegen meine ich, wir werden auch mit dem Europarecht keine Probleme haben. Wenn es jetzt gelingt, das liegt natürlich letztlich in der Verantwortung der Landesparlamente selbstverständlich, hier doch einen beachtlichen, einen wohlbedachten und behutsamen, aber beachtlichen Schritt zu tun, dann wäre, glaube ich, für die nächste Zukunft wesentlich Rechtsfrieden geschaffen, Rechtsgleichheit garantiert, einfache Vollziehbarkeit gesichert und die Privatsphäre der Menschen, Wohnung und Familie, im Tatbestand des Rundfunkbeitrags evident geschont. Und für dieses Projekt lohnt es sich, sich anzustrengen. Schönen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff, für die ausführliche Begründung. Da waren sehr viele interessante Aspekte drin. Herr Dr. Eicher, ich glaube, dass auch die Auftraggeber noch nicht bis ins letzte Detail alles sich haben anschauen können, da es ja auch erst am späten Freitagabend fertig geworden ist. Wie fällt denn die erste Begutachtung aus?
Ja, also ich will drei kurze Anmerkungen machen, weil ich auch sehe, dass es Sie jetzt drängt, den Gutachter selbst zu fragen. Das ist ja auch der Sinn von heute. Ich will noch was dazu sagen, weil wir immer wieder gefragt worden sind, wieso ist eigentlich Auftraggeber des Gutachtens ARD und ZDF? Wenn Sie das Gutachten lesen, dann werden Sie merken, es hat überhaupt keine Rolle gespielt, wer der Auftraggeber war. Ich glaube nicht nur, sondern ich bin mir sicher, dass wenn die Länder dieses Gutachten in Auftrag gegeben hätten, dieses Gutachten kein Jota anders ausgefallen wäre, kein Komma anders gesetzt worden wäre. Ich will das nochmal klarstellen, weil diese Frage immer wieder aufgetaucht ist. Herr Professor Kirchhoff ist einfach jemand, der da an der Stelle seine eigene Meinung hat. Deswegen hat das keine Rolle gespielt. Ein zweiter Punkt, ganz kurz. Die Rolle der Rundfunkanstalten in diesem Reformprozess. Wir werden ja immer wieder auf eine für mich teilweise verwunderliche Weise für diese Rahmenbedingungen mitverantwortlich gemacht. Also wenn es um die PC-Gebührenprozesse geht, wo ich weiß, wovon ich spreche, dann verliert dort immer die GEZ mit einer Riesenschlappe, der SWR unterliegt granatenmäßig. Dabei vollziehen wir ein Gesetz. Und eigentlich sind nicht wir die Verlierer, sondern wir wenden ein Gesetz an und die Gerichte sagen, gerade in den PC-Gebührenprozessen halt mal so und mal so. Ist aber etwas merkwürdig, dass wir immer verantwortlich gemacht werden dafür. Ist vielleicht dann doch nicht so erstaunlich, denn Herr Professor Kirchhoff, mir ist jetzt so ad hoc keine Abgabe geläufig in einer solchen Größenordnung, die sozusagen spezifisch für einen Abgabengläubiger ist. Und dann ist natürlich auch klar, dass der dann damit verhaftet wird. Aber deshalb fühlen wir uns auch in gewisser Weise verantwortlich. Deshalb haben wir in diesem Prozess auch konstruktiv mitgewirkt. Deswegen haben wir auch im September vergangenen Jahres dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Ich will aber klar sagen, dass es eine Grenze für uns gibt, die ebenso klar ist. Dieses Gutachten, und das ist ein wichtiger Unterschied, dieses Gutachten hat jetzt sozusagen die Grundidee nochmal präsentiert und verfassungsrechtlich und europarechtlich überprüft. Was dieses Gutachten noch nicht macht, ist sozusagen diese Grundidee in jeder ihrer Verästelungen auszugestalten. Und das ist mit Verlaub auch eine hochpolitische Frage, denn da sind Fragestellungen betroffen wie Befreiungstatbestände, werden die eher zurückgenommen, eher ausgeweitet, eher ein ganz neues Modell, so wie es Herr Professor Kirchhoff jetzt alternativ auch mal vorgestellt hat. Da sind Fragestellungen drin, wie geht man mit Zweit- und Ferienwohnungen um und. Das ist eine Vielzahl von Fragen, gerade auch diese Differenzierung, die Herr Professor Kirchhoff angesprochen hat, im nicht privaten Bereich, also im Klartext Staffelregelungen, wie sehen die ganz konkret aus? Das ist alles Aufgabe des Gesetzgebers. Und da werden wir, wenn wir in dem ganz normalen Verfahren um Stellungnahme gebeten werden, uns auch beteiligen. Aber hier ist sozusagen die Grenzlinie. Wir fühlen uns verantwortlich mit für die Grundidee. Bei der Ausgestaltung ist der Gesetzgeber dann gefragt. Dritter Punkt, und dann bin ich auch schon am Ende. Der Status quo ist für mich, und ich kann jetzt hier nur für mich sprechen, ich kann nicht für die ARD sprechen. Sie wissen, die ARD ist eine Arbeitsgemeinschaft von 9 unabhängigen Landesrundfunkanstalten. Ich würde mich nie wagen, für alle diese Landesrundfunkanstalten zu sprechen. Aber für mich jetzt mal ist der Status quo keine wirkliche, echte Rückfallposition. Dass man sagen könnte, naja, also wir haben jetzt dann das doch nochmal alles überprüft und das ist ja doch im einen oder anderen Fall schwierig. Dann ist ja immer die Frage, kann man nicht dann doch alles so lassen, wie es ist? Dazu will ich Ihnen nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, die Historie. Bis 1999 etwa war die Rundfunkgebühr, die stand sozusagen als ein fester Baustein. Dann kam sozusagen die technische Entwicklung mit dem Internet und 1999 hat der Gesetzgeber dann in dem Staatsvertrag ein Moratorium eingefügt und hat dann sozusagen damals Geräte ausgenommen aus dem Gebührentatbestand und hat gesagt, wenn du Rundfunk empfängst über Geräte, die ausschließlich über den Weg Internet empfangen, dann musst du keine Rundfunkgebühr zahlen. Das hat gehalten bis zum Jahr 2007. Da hat man dann gesagt, das können wir nicht mehr machen, einen bestimmten kompletten Geräte, also verschiedene Geräte da rauszunehmen. Wer will denn noch definieren, was ist ein Gerät, das ausschließlich über Internet empfängt und hat dann diese Regelung abgelöst das Moratorium abgelöst durch die dann eingezogene Unterscheidung zwischen herkömmlichen und neuartigen Geräten. Damals war dem Gesetzgeber, wenn man da in die Gesetzesbegründung guckt, schon klar, dass auch das eigentlich nur eine Zwischenlösung sein kann. Und das ist auch, das erklärt sich von sich heraus. Denn wer bitteschön möchte heute noch sagen, was herkömmlich und was neuartig ist in einer technischen Entwicklung, die geradezu jeden Tag einen umwirft. Deswegen hat man dann 2007 diese Zwischenlösung eingefügt. Und wir stehen jetzt sozusagen im zeitlichen Ablauf im Jahr 2013. Und da fragt es sich eben, kann diese Zwischenlösung weiter Bestand haben? Und ich meine, nein. Ich will Ihnen kurz noch zwei Gründe nennen. 2013 wird die von den Rundfunkanstalten ja getroffene Auslegung bei den neuartigen Geräten nicht mehr halten können, dass man sagt, für neuartige Geräte ist nur die Grundgebühr zu zahlen. Die Begründung damals war ja, Man kann über Internet vernünftig, das war das Jahr 2005, eigentlich nur Hörfunkprogramme empfangen. Deshalb ist es auch okay, man verlangt für die neuartigen Geräte nur die Grundgebühr. Auch darüber ist mittlerweile die technische Entwicklung hinweggegangen. Es ist überhaupt kein Problem mehr, heute Fernsehprogramme über das Internet zu empfangen, Stichwort Satu und andere. Und deswegen hält dieser Kompromiss noch bis zum Jahr 2013, das ist auch eine klare Absprache mit der KEF. Wenn Sie in den letzten KEF-Bericht gucken, dann finden Sie dort, dass die KEF sagt, okay, bis 2013 ist das so noch. Ab 2013 wird man das mit dieser Begründung nicht mehr halten können. Und die Unterscheidung in neuartig und herkömmlich ist einfach auch nicht mehr zu kontrollieren. Das war und ist ein wichtiger Bestandteil des Gutachtens von Herrn Professor Kirchhoff. Ein System, das sozusagen nicht mehr zu vollziehen ist, das nicht mehr zu kontrollieren ist, das ist ein problematisches System. Und wenn man dann sozusagen die Frage stellen muss, das immer, machen Sie doch mal bitte Ihre Tasche auf. Ich möchte gerne mal sehen, was Sie da für Geräte haben und was die können und ob die Rundfunk über UMTS empfangen oder über UKW. Daran merkt man, das ist ein System, das einfach nicht mehr hält. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, dass es jetzt sozusagen zwei große Gründe gibt, einen Reformschritt zu machen. Der eine Grund ist die technische Konvergenz. Und der andere Grund, das ist auch von Herrn Professor Kirchhoff angesprochen worden, ist schlicht und einfach, das Ding zu vereinfachen, weil es der Bürger auch an x Stellen nicht mehr versteht. Zum Schluss, wir sind froh, dass wir dieses Gutachten jetzt haben. Es war immer die Frage, geht das überhaupt finanzverfassungsrechtlich und europarechtlich? Und ich glaube, dass wir jetzt eine Basis haben, wo wir diese Frage mit einem Ja beantworten können, wobei ich immer noch den Vorbehalt machen muss, dieses Ja bezieht sich auf die Grundidee. Dieses Ja bezieht sich noch nicht auf die konkrete Ausgestaltung, die wir auch noch nicht kennen. Da muss der Gesetzgeber jetzt sagen, wie er das alles haben muss. Und am Ende ist natürlich die Riesenfrage, wie rechnet sich das alles. Aber nochmal, diese beiden Punkte halten unsere Ansicht. Ich will Sie noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der uns Juristen selbst jetzt erst vor wenigen Wochen bekannt geworden ist. Es gibt eine neue Entscheidung der Kommission, die sich befasst mit der Frage der Alt- und Neubeihilfe in Rundfunk. Und zwar bezieht sie sich auf die Niederlande. Dort hat man ja das System umgestellt von einer Gebühr in eine Steuer. Das hat, die Niederlande ist da verfassungsrechtlich etwas anders gestrickt als die Bundesrepublik. Und selbst beim Umstieg von einer Gebühr auf eine Steuer hat die Kommission gesagt, keine Neubeihilfe. Deswegen fällt es uns leichter, bei der Kommission, sage ich mal, muss man immer vorsichtig sein, aber fällt es uns leichter zu sagen, wenn wir noch nicht mal die Abgabenart verlassen. Herr Professor Kirchhoff hat ja Ihnen vorgestellt, dass eigentlich wir im gleichen Tatbestand bleiben. In Wahrheit war auch die vergangene Rundfunkgebühr schon ein Beitrag und wir bleiben beim Beitrag. Dann spricht aus unserer Sicht einiges dafür, dass die Kommission auch in diesem Fall, wenn sie schon den Fall der Veränderung hin zu einer Steuer nicht als Neubeihilfe ansieht, auch in diesem Falle dabei bliebe, dass es sich um eine Altbeihilfe handelt, sodass wir der Meinung sind, finanzverfassungsrechtlich und europarechtlich lässt sich diese Fortentwicklung machen. Und jetzt kommt es darauf an, wie das ganz konkret ausgestaltet ist. Soweit von mir dazu. Vielen Dank.
Ich glaube, es ist ja schon klar geworden, dass jede weitere Ausgestaltung jetzt natürlich als Primat bei den Ländern liegt. Manchmal beneiden wir ja die Freunde vom zweitbesten deutschen Fernsehen. Herr Eberle, bei Ihnen ist es sicherlich ein bisschen einfacher gewesen mit der ersten Betrachtung. Wie fällt die aus?
Ich will das ganz kurz machen aus der Sicht des Justiziars, des ZDF. Das Gutachten verfolgt einen dogmatischen, stringenten, klaren Ansatz und ist aus meiner Sicht sehr überzeugend. Die verfassungsrechtlichen und die europarechtlichen Fragen sind gelöst. Was mich besonders überzeugt, ist die behutsame Fortentwicklung des bestehenden Systems. Man abstrahiert einfach vom Gerät, weil das Gerät nicht mehr geeignet ist, und geht auf eine mittlere Abstraktionsebene und sagt, es geht jetzt nur noch um die Empfangsmöglichkeit. Und das ist ein überzeugender Ansatz. Die Vorteile bestehen vor allem im Vollzug bei der Beitragserhebung. erhebliche Vereinfachung. Der Rundfunkgebührenbeauftragte muss lang nicht mehr in dem Maße tätig werden, wie er das bisher tun musste. Man hört vor der Wohnungstür auf, muss nicht dahinter schauen. Insgesamt bin ich der Ansicht, es handelt sich um ein zukunftssicheres, zukunftsfähiges, rechtsklares Modell. Und es wird jetzt darauf ankommen, welche Schlüsse die Länder daraus ziehen.
So, vielen Dank. Ich denke, jetzt sind ein paar Fragen.
Ja, nun ist es ja sicherlich schön, wenn das Gebührenmodell vereinfacht wird. Für die Rundfunkanstalten ist wahrscheinlich auch wichtig, was hinten rauskommt. Gibt es denn Schätzungen, Berechnungen, wie hoch das Aufkommen nach diesem Modell sein wird, das Gebührenaufkommen?
Also es gibt Berechnungen im Hintergrund, aber die hängen extrem von der Ausgestaltung ab. Deswegen sind wir überhaupt nicht in der Lage, Ihnen jetzt sozusagen die Grundidee von Herrn Professor Kirchhoff vorzutragen. Es gibt, wenn wir nennen das Mehrfachgebührenpflichten, es werden Mehrfachgebührenpflichten schlicht entfallen. Ist ja ganz klar. Wenn ich an der Wohnungstür Schluss mache, wo ich früher gefragt habe, ist da noch der Lehrling und muss der noch bezahlen und so weiter, dann werden dort Mehrfachgebührenpflichten entfallen. Und das System ist ja auch so ausgestaltet, dass es im nicht privaten Bereich im Prinzip, sage ich mal, zunächst mal eine Zweitgerätefreiheit einführt, dann gestaffelt, möglicherweise nach Mitarbeiterzahlen. Und da sehen Sie selbst, da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, welche Staffel habe ich, wer wird mit welchem Betrag dann herangezogen. Es ist natürlich sozusagen das Ansinnen, dass im Prinzip, das war immer eine Vorgabe, das im Prinzip einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, aber tendenziell, sage ich mal, ist es natürlich eher eine Grundidee, die zunächst mal dazu führen wird, dass an bestimmten Stellen Gebührenerträge wegfallen. Genau wird man das aber erst sagen können, wenn sozusagen dann konkret auf dem Tisch liegt, wie ist es? Ich will Ihnen noch zwei Beispiele nennen. Gut, lassen wir es mal dabei.
Vielleicht nur ein Satz zur Ergänzung. Nach der Konzeption des Rechts und des Gutachtens. Aufkommensneutral, kein Euro mehr, kein Euro weniger. Man hat ja verschiedene Stellschrauben der Differenzierung, die man das leisten könnte. Auch wenn man politisch anstrebt, dass die Haushaltungen den identischen Betrag zahlen, 1798, dann ist es im Gesamtergebnis möglich, dass es aufkommensneutral ist. Also mir ist sehr daran gelegen, ganz deutlich zu machen, es ist nicht ein Erhöhungsprogramm unter dem verkappenden Deckmantel der Gleichheit und Gerechtigkeit. Aufkommensneutral.
Herr Mayer hatte. Ja, ich habe nur eine Frage zu diesen Befreiungstatbeständen, die Sie erwähnt haben. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde das ja so sein, dass in dem Fall ja schon was dazukommt, weil das dann ja die Länder oder wer auch immer dann zahlen müsste, also die Hartz-IV-Empfänger, also das wäre ja dann irgendwie schon eine Erhöhung in dem Fall. Also zwei Fragen dazu. Ich meine, ist das denn überhaupt realistisch, wenn man sich die Kassenlage ansieht? Erstens und zweitens, ist das nicht auch verfassungsrechtlich dann bedenklich, weil das wäre in dem Fall ja so eine Art Staatsfinanzierung, sage ich jetzt mal. Also
die erste Frage, es macht keinen Unterschied, ob ich jemanden von Abgaben verschone. Also er muss die Abgaben nicht zahlen, dann fehlt eben dem Staat der Betrag von 18 Euro pro Abgabenpflichtiger. Oder ob ich sage, er muss die Abgaben bezahlen, aber der Staat muss sie aus dem Sozialhaushalt bezahlen. Das bleibt sich insgesamt gleich. Es kann Unterschiede geben in der Untergliederung Bund, Länder, Gemeinden natürlich nicht. Aber in der Gesamtsumme bleibt sich das gleich. Ich meine, es ist keine Staatsfinanzierung, weil die Zuwendung von Sozialhilfe in allen Varianten ist die Befähigung des armen Menschen zur Freiheit. Geld ist ein Passepartout, Sie können damit alles kaufen. Es kommt zwar aus der staatlichen Quelle, aber wenn es dem Berechtigten zugewiesen wird, hat der Staat von vornherein keinen Einfluss mehr darauf. Bei uns ist natürlich klar, er schuldet von Gesetzes wegen diesen Rundfunkbeitrag. Und wenn wir den dann bei der Quelle abziehen, ist das ja im Grunde nur eine Verfahrensvereinfachung, nicht aber eine inhaltliche Vorgabe, denn die inhaltliche Vorgabe ergibt sich aus dem Beitragstatbestand. Also Ich finde es eine große Errungenschaft, dass der heutige Sozialstaat dem Bedürftigen nicht mehr Sachleistungen gibt, also Schuhe und Kleidung und die Brille, die er braucht, sondern ihm sagt, du kriegst den Betrag 100 und kauf eigen in der Eigenentscheidung dir dafür das, was du willst. Und deswegen legen wir so großen Wert darauf, dass die Zuwendung von Geld durch den Sozialstaat nicht staatliche Geldherrschaft ist, sondern Befähigung des einzelnen bedürftigen Menschen zur Freiheit.
Wenn ich da anknüpfen darf, aber es ist doch eine direkte staatliche Zuwendung, die dann geleistet wird. Das Sozialamt bezahlt für Hartz-IV-Empfänger, für Sozialhilfeempfänger sozusagen die Rundfunkgebühr.
Ja, natürlich. Es ist eine Zuwendung an den Menschen, aber nicht an den Rundfunk, nicht? Es ist eine Zuwendung an den Menschen, damit der sozial bedürftige Mensch finanziell ähnlich steht wie derjenige, der selber erwerben kann. Das ist die Errungenschaft des Sozialstaates. Und jetzt legen wir allen Menschen, diejenigen, die eigenes Geld verdient haben und diejenigen, die vom Staat Sozialhilfe verdient haben, einen Beitragslast auf. Oder er muss auch in der Straßenbahn einen Beitrag zahlen. 2 Euro, damit er fahren darf. Das ist ganz normal. Und diesen muss er aus seinem Geld bezahlen. Aber das ist keine Zuwendung des Staates an den Rundfunk, sondern das ist eine Zuwendung des Staates in die Freiheitssphäre des Bürgers. Und dort ist jeder betroffen durch eine Beitragsschuld.
Eine Frage dazu. Aber das würde ja bedeuten, dass Gelder, die den Anstalten ja heute nicht zustehen, ja auf diesem Umweg dann den Anstalten zugutekommen. Weil die Gelder, die jetzt die Anstalten über die Ausnahmetatbestände nicht bekommen, diese Gelder gehen den Anstalten verloren.
Nein, das ist ja, dieser Bedarf ist ja definiert, in einem dreistufigen Verfahren, nicht? Wenn jetzt bisher die Befreiungstatbestände da waren, muss ja der befreiende Gesetzgeber in der Gesamtausstattung der Rundfunkanstalten, sagen wir mal, den Bedarf von 100 decken. Der ist vorgegeben. Und wenn jetzt unmittelbar die Zuwendungen bekommen, dann muss er eben entsprechend andere Belastungstatbestände zulasten der Bürger mindern. Das Thema ist Aufkommensneutralität. Das Gesamtaufkommen muss von allen erbracht werden und die werden gerechter auf alle Schultern verteilt. Das ist der Grundgedanke, nicht? Aber nochmals, es ist nicht möglich, auch nach dem geltenden Verfassungsrecht her schon nicht möglich, in diesen Tatbeständen eine Beitragserhöhung zu definieren, es sei denn, man könnte sagen, die Rundfunkanstalten hätten einen höheren Programmbedarf, nicht? Aber das ist kein Thema des Abgabenrechts.
Ich glaube, man muss noch mal daran erinnern, der Bedarf wird ja von der KEF ermittelt und anhand des Bedarfs wird dann auch die Rundfunkgebühr oder künftig möglicherweise der Rundfunkbeitrag festgesetzt. Und bei der Bedarfsermittlung wird natürlich dann auch zu berücksichtigen sein, wenn dieser Betrag in einer ungewissen Höhe nicht mehr von den beitragspflichtigen bisherigen Rundfunkteilnehmern aufzubringen ist. Denn bislang war es ja so, dass die Rundfunkteilnehmer die Befreiungen mit übernehmen mussten, sondern dann wird das einfach berücksichtigt in der Gesamtrechnung als Einkünfte, als ein Aufkommen und mindert letztlich die Gebührenlast die Beitragslast bei den übrigen Rundfunkteilnehmern. Wobei das alles zu berechnen ist. Es ist Aufgabe der KEF. Also mehr gibt es nicht.
Also darf ich vielleicht noch mal das Gerechtigkeitsanliegen, was dahinter steht. Der Sozialbedürftige muss so gestellt werden, dass er seinen Rundfunkempfang finanzieren kann im Haushalt. Das ist oberstes Gebot. Und jetzt, wer ist verantwortlich, diesen zu finanzieren? Machen wir eine Umverteilungsorganisation unter den Rundfunkempfängern im Tatbestand Haushalt? Oder machen wir eine Umverteilungsorganisation unter der Gemeinschaft des gesamten Sozialstaates? Das ist die Frage, nicht? Und hier machen wir eine Umverteilung unter der Gemeinschaft des gesamten Sozialstaates, nicht? Ich meine, damit ist steuerfinanziert. Bitte? Damit ist es steuerfinanziert. Nein. Die Sozialhilfe ist steuerfinanziert. Ja. Dies ist nicht, also, nein. Der Befreiungstatbestand wirkt ja genauso haushaltsmäßig. Nicht? Das muss sich ja ausgleichen. Nicht? Es ist nicht steuerfinanziert. Natürlich ist der Sozialstaat steuerfinanziert. Das ist ja ganz klar. Wie soll es anders? Hoffentlich. Wie soll es auch anders sein? Nicht Schulden. Ja, ist ja nun ein aktuelles Thema mit der Staatsverschuldung. Nicht? Also wir sagen mal idealtypisch, er ist steuerfinanziert. Das ist eine der primären Aufgaben des Sozialstaates, weil in diesem Sozialstaat kein freier Bürger auch nicht kulturell verhungert. Das ist die Prämisse. Dafür sind die Steuern. Dafür sind in erster Linie die Steuergelder da. Nicht? Aber es ist nicht eine Steuerfinanzierung des Rundfunks, ich sage es nochmal, sondern es ist eine steuerfinanzierte Gleichstellung des Bedürftigen im kulturellen Existenzminimum, das wir uns heute 2010 leisten können. Das war 1949 anders. Jetzt können wir da auf dem hohen Niveau. Nicht? Daran sollten wir auch nicht rühren. Das würde also wirklich ein Grundprinzip unseres Sozialstaates in Frage stellen. Also das wäre nun wegen eines Beitrags, also 18 Euro, der ist für den Einzelnen gewichtig, aber fürs System ist er nicht gewichtig. Nicht? Und dafür dieses Sozialstaatsprinzip auch nur modifizieren zu wollen, das erschiene mir also schlechthin unvertretbar.
Ich will nur noch mal sagen, weil ich jetzt wittere, dass Sie da sozusagen irgendwo, da ist jetzt sozusagen der Hammer versteckt, mit Verlaub. Das ist ein Alternativvorschlag, der für uns jetzt als Rundfunkanstalten überhaupt nicht im Vordergrund steht. Ich sage das ganz klar. Und der auch von der politischen Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit, das ist ja hier auch schon angeklungen, also da sind so viele Hürden, wären dafür zu nehmen. Und da ist, also das ist ein langer, langer, langer Weg. Ich will nur mal klarstellen, also wir sollten jetzt nicht, Sie sollten auch die Zeit nicht damit verbringen, jetzt auf diesem Aspekt sozusagen rumzureiten. Es steht wirklich nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Grundidee der Frage, wie gestalten wir den Beitrag künftig aus.
Herr Huber.
Ja, ich habe tatsächlich noch eine andere Frage. Und zwar, Herr Professor Kirchhoff, Sie sind wahrscheinlich der Einzige im Raum, der wirklich rechnen kann. Haben Sie sich denn nicht mal im stillen Kämmerlein zweierlei überlegt? Einerseits aufkommensneutral und künftig Haushaltsbeitrag, Abgabe, wie immer Sie es nennen wollen. Dann nehmen wir mal die Zahl 17,98 Euro. Nach Ihrer leichten und vorsichtigen Prognose muss der einzelne Haushalt jetzt günstig mehr bezahlen oder weniger bezahlen? Sie werden das als Einzige berechnet haben können. Ja.
Also ich will das auch sehr deutlich sagen. Ich meine, der einzelne Haushalt wird die identische Summe bezahlen, wenn man das Konzept vernünftig macht. Es sind Variablen drin im Bereich des gewerblichen Bereichs. Schon, ich habe Ihnen das ja dargestellt in den Abstufungen. Jede Abstufung ist, weil es ein Massenvorgang ist, finanziell erheblich. Meine persönliche Empfehlung geht nachdrücklich daran, damit der betroffene Bürger sich das erhält, an das er gewohnt ist. Alte Steuer ist gute Steuer, sagt man. Ist zwar ein falscher Satz, aber in der Empirie ist es richtig, nicht? Die Leute müssen vertraut werden mit einer Abgabe. Und wenn sie ihm vertraut sind, ertragen sie es leichter, als wenn sie neu ist. Das ist nun mal so. Und deswegen würde ich bei dieser Reform, die ja im Grunde nur alte Gedanken in die moderne Zeit der Technik überführt, würde ich meinen, sollte man es bei dem alten Beitrag belassen. Es gibt verschiedene Varianten im gewerblichen Bereich, die erlauben hier, wenn es zu Ausfällen oder zu Übermaß führt, beides ist ja möglich, nicht? Da dann zu korrigieren. Nicht?
Hinten rechts war noch eine Frage.
Ich muss dann doch noch mal ein bisschen reiten. Ich denke mir doch, dass eigentlich die insbesondere ARD-Anstalten aus den ostdeutschen Bundesländern schon einen größeren Wert legen würden auf diese Finanzierung derjenigen Personen, die jetzt von der Rundfunkgebühr befreit sind. Deswegen bin ich im Augenblick ein bisschen darüber verwundert, dass Sie da jetzt nicht sehr viel stärker darauf anspringen. Denn von den Haushaltsproblemen, insbesondere bei MDR, ORB, RBB und teilweise auch NDR, ist ja immer wieder zu hören, die ja von den Anstalten zum einen auf den demografischen Wandel zurückgeführt werden, zum anderen auf die Abwanderung, die nach wie vor in manchen Ländern, Bundesländern anhält, und zum dritten eben auch auf die erheblichen Mindereinnahmen durch die Gebührenbefreiung.
Also zunächst einmal, bei diesem Modell ist ja die Frage der internen Verteilung unter die Rundfunkanstalten noch nicht behandelt. Also wenn es dort eine Verschiebung geben sollte, durch demografische Entwicklung, durch Wanderungsbewegungen in Deutschland, ist das ein Thema der Verteilungsgerechtigkeit unter den Anstalten. Entscheidend ist nur, dass in der Gesamtsumme mit dieser Reform nicht mehr zur Verteilung steht. Das ist das A und O, nicht? Und da muss man sehr deutlich das formulieren, damit da nicht der Eindruck entstünde, als sei da doch verdeckt etwas möglich oder gar gewollt, dass nachher die Verteilungsmasse des Abgabeaufkommens höher sei, nicht? Die Verteilungsgerechtigkeit unter den Anstalten, auch zwischen Ost und West, ist eine weitere Frage, aber erst wir definieren im Moment den Kuchen, der zu verteilen ist, und noch nicht die interne Beteiligung der einzelnen Anstalten.
Herr Brauck.
Professor Kirchhoff, wo wir jetzt gar nicht geredet haben, was in dem Gutachten vorkommt, oder im Stichwort im strukturellen Erhebungsdefizit, ist ja die Sache, dass, sage ich mal, die Fluchtwilligen aus dem System steigen und dieses neue System die Flucht unmöglich macht.
Ja.
Im Traum so, dass keiner mehr drüber springen kann. Ist das nicht der eigentliche Anlass für den Umsprung auf die Haushaltsgebühr?
Also der erste Anlass ist, dass das Gerät nicht mehr ein geeigneter Anknüpfungspunkt ist. Allerdings, diese Frage, Sie sprechen das Stichwort strukturelles Erhebungsdefizit an, ist natürlich, wenn man jetzt eine Mittellinie im Fluss sucht, die langfristig die Rundfunkfinanzierung in der Verlässlichkeit des Europarechts und des Verfassungsrechts garantiert. Ein Gesichtspunkt, weil wir beobachten, dass es Erhebungsdefizite gibt, weil wir beobachten, dass es Erhebungsdefizite bei jungen Menschen gibt, in der Phase, wo sie erstmals persönlich mit einer Abgabenschuld konfrontiert werden und dort sich daran gewöhnen, der Abgabe auszuweichen. Das ist natürlich eine herbe Niederlage für den Rechtsstaat, nicht? Insbesondere wenn nachher die Steuern kommen. Und deswegen ist, ich habe immer als ersten Punkt genannt, die Verständlichkeit, dann die Vollzugssicherheit und dann die Unausweichlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Vierklang der Zielsetzungen. Es soll eine Abgabe möglichst so entworfen werden, dass der Schuldner auch tatsächlich zahlen muss. Dass er keine Freude hat am Zahlen, ist klar, das ist Mensch. Und das stellen wir bei jedem. Ärger müssen wir so organisieren, dass die Abgabe unausweichlich ist.
Aber der Zahlgeber ist gar nicht nutzen, ja offensichtlich steigt bei den Jungen. Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, die jetzt einzucashen, die gar nichts davon haben.
Nein, ich glaube, also erstmal empirisch ist es, glaube ich, wohl so, wenn ich es richtig sehe, dass diese Zahl derer, die tatsächlich nutzen, nicht sinkt. Sie nutzen nur am Laptop, sie nutzen am Handy, sie nutzen am iPod. Also es ist die Art, die sitzen nicht 3 Stunden am Fernsehgerät natürlich. Aber das Angebot wird genutzt in den Formen der modernen Technik. Und das Zweite, das Angebot kann jederzeit genutzt werden. Also wenn wir ganz spitz denken, es wäre kein Abgabentatbestand. Aber nehmen wir mal ein, da ist ein eingefleischter Kantianer, der liest zu Hause nur Kant. Der will mit Medien und so nichts zu tun haben. Aber am nächsten Morgen führt er die Gespräche mit seinem Arbeitskollegen. Dann ist er ja auch schon in diese Informationsgesellschaft so integriert, dass man darüber nachdenken könnte, ich sage nur, dass man nachdenken könnte, ob das nicht vielleicht ein ausreichender Tatbestand wäre, um diesen Beitragstatbestand zu beginnen. Anders formuliert. Stellen wir uns mal für eine logische Sekunde vor, wir hätten die politischen Sendungen bei ARD und ZDF von 7 Uhr, also diese Viertelstundensendung, sagen wir bis abends um 22:30 nicht, die gäbe es nicht. Dann hätten wir in Deutschland eine andere politische Kultur. Wir hätten einen anderen Informationsgrad, eine andere Kritikfähigkeit der Menschen, als wenn wir diese Sendungen haben. Also es ist nicht überzeichnet zu sagen, dass hier ein Beitrag geleistet wird, so wie die Schulen, die allen Menschen die deutsche Sprache im Schreiben und Lesen und das Rechnen beibringen, dass hier sich ein politisch bedeutsames Kulturphänomen ereignet, das jedermann grundsätzlich unmittelbar, ganz wenige vielleicht nur mittelbar nutzen. Also ich würde mich nicht anheischig machen, einen Lebensabschnitt, also jetzt jenseits des Kleinkindes, des Menschen zu definieren, wo wir in generalisierender Typisierung sagen könnten, der 23- bis 27-Jährige begegnet dem Rundfunkangebot nicht. Das wäre wohl etwas realitätsfremd, nicht? Und also ist der Nutzer jeder Mensch in Deutschland erfasst in der Haushaltsgemeinschaft als typisierender Nutzungsort.
Herr Anfeld, ich hätte noch 3 Fragen. Professor Kirchhoff, Ihr Vorschlag des Werbeverzichts, halten Sie den für die Umsetzung der Reform für konstitutiv? Oder ist das ein Surplus und wünschbar?
Es ist wiederum Bestandteil dieses Vorschlags, der sagt, lassen Sie uns eine große Zukunft eröffnen in der Mittellinie des verfassungsrechtlich erwünschten und europarechtlich unbedenklichen. Es geht auch hier nicht darum, Verfassungswidrigkeiten und Verfassungsgemäßheiten zu definieren. Das habe ich gemacht, als ich Verfassungsrichter war. Das mache ich jetzt in Respekt vor den Nachfolgern, die das heute zu machen haben, nicht. Sondern das Anliegen ist ein ganz anderes. Es wäre völlig verfehlt, einen neuen Beitrag zu empfehlen, der mit knapper Not der Verfassungswidrigkeit entgeht. Da hätte der Gutachter seinen Auftrag nicht erfüllt. Sondern es geht darum, einen Beitrag zu empfehlen, der in der Mittellage des rechtlich und, wie ich meine, auch politisch Erwünschten liegt. Also nach meinem Verfassungsoptimismus ist die verfassungsrechtliche Vernunft und die politische Vernunft deckungsgleich. Das sind keine Gegensätze. Das mag der eine oder andere anders sehen. Das ist meine Grundüberzeugung. Und da, in diese Perspektive, gehört die Tatsache, die das Bundesverfassungsgericht immer wieder formuliert hat, es soll die Besonderheit und Identität des Rundfunkauftrags der öffentlich-rechtlichen Anstalten sich deutlich unterscheiden von denjenigen der privaten Anstalten. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, die Politik hat die Kraft, und da habe ich Hoffnung, jetzt hier einen großen Schritt zu gehen. Und Sie sagen den Menschen in Zukunft, ihr zahlt 17,98, aber ihr kriegt ein Programm ohne Werbeeinblendungen. Das wäre schon ein bemerkenswertes Signal, dass jeder verspürt, dass hier etwas Eigenes und was Andersartiges und vielleicht auch für den Betroffenen etwas Unverzichtbares sich ereignet. Also diese Chance, die will ich zumindest nachhaltig definieren, damit sie ernstlich erwogen wird und vielleicht sich auch realisiert.
Bitte. Keine Werbung mehr bei ARD/ZDF ist für Sie, aber nicht draufschlagen auf den Beitrag.
Nein, nein. Das hieße für mich, natürlich muss von dem Beitragsaufkommen der Bedarf, den die KEF mit 100 definiert, der muss erfüllt werden, nicht? Also müssen wir bei dem Beitragsaufkommen irgendwo, vielleicht im gewerblichen Bereich, eine Belastung organisieren, die, wenn 100 die richtige Zahl ist, das sagt die KEF, das sagt nicht ich, wir auf diese Zahl 100 kommen. Das ist nun mal im Abgabenrecht so. Wenn ein Auftrag zu finanzieren ist, dann muss das Abgabenrecht diesen Auftrag hinreichend und vollständig finanzieren. Davon gibt es kein Ausweichen, es sei denn, wir gehen diesen bequemen Weg der Verschuldung weiter. Aber da sollten wir den Gegenweg beschreiten, gerade in der Gegenwart, und nicht auf das rettende Ufer die Menschen von heute begünstigen, aber unsere Kinder dafür belasten. Das erscheint mir in unserem Kontext schlechthin nicht erwägenswert.
Also, Sie stellen ja grundsätzlich,
darf ich gerade noch eine kurze anschließende Bemerkung machen? Stichwort ist also die Aufkommensneutralität bei einem Werbeverzicht. Vielleicht noch eine Bemerkung aus der Sicht der Anstalten. Sie wissen, die Intendanten von ARD-Vorsitzender und ZDF-Intendant haben sich für die Aufrechterhaltung von Werbung und Sponsoring stark gemacht. Daran hat sich auch bislang nichts geändert. Also hier gibt es, glaube ich, einen Dissens zwischen dem Gutachter und den Anstalten. Das belegt aber aus unserer Sicht eigentlich nur, dass es sich nicht um ein Gefälligkeitsgutachten gehandelt hat und demonstriert nochmal die Glaubwürdigkeit der Leistung von Herrn Kirchhoff.
Eine grundsätzliche rechtsdogmatische Frage. Sie stellen jetzt auf den Haushalt ab. Und Sie nehmen die Intensität der Nutzung als unterstützendes Argument dafür. Ein großer Haushalt bezahlt so viel wie ein kleiner Haushalt. Ein 18-Jähriger, der einen eigenen Haushalt hat, bezahlt eine Rundfunkgebühr. Ein 18-Jähriger, der bei den Eltern lebt, bezahlt keine. Schaffen Sie dadurch nicht das, was Sie gerade nicht wollen, nämlich Rechtsungleichheit?
Ich schaffe keine Rechtsungleichheit. Ich akzeptiere, dass ich in diesem Massengeschäft einen Typus brauche. Ich will ja gerade nicht mehr danach fragen, wie viel wird tatsächlich genutzt? Lädt der Einzelne seine Freunde ein, um da vor dem Fernseher zu sitzen, oder tut er das nie? Wir wollen außen vor bleiben in den sensiblen Bereich des höchstpersönlichen Lebens und der höchstpersönlichen Lebensführung. Das ist das Ziel. Und wenn ich dieses Ziel akzeptiere, kann ich nur Anknüpfungspunkte haben, die unabhängig sind von der Art und Weise der tatsächlichen Nutzung in einem Haushalt, in einer Wohnung. Das heißt, ich frage nach der Anmeldung, Einwohnermeldeamt oder beim Gewerbebetrieb, bei der gewerblichen Anmeldung, und dann habe ich meinen Gebührentatbestand. Die Grundrechtsschonung ist der höhere Preis. Natürlich gibt es Verwerfungen, die haben Sie aber immer. dann müssen nachher zahlen, in dem Haushalt sind 7 Personen, in dem sind nur 2. In dem sind Alte, in dem sind Junge. In dem sind Fernsehfreunde, in dem sind Fernsehfeinde. Nicht? Also wenn wir mit dieser Differenzierung anfangen, dann haben wir die Privatsphäre überschritten. Ich meine, wir sollten ganz bewusst und gezielt außen vor bleiben. Das ist der höhere Wert. Wohlgemerkt, es geht um 17,98 im Monat. Muss immer mal auch die Kirche im Dorf lassen, nicht? Also, das sind auch gerade für junge Leute erhebliche Beträge. Das bestreite ich nicht. Aber es sind nicht so erhebliche, dass ich etwa die Zulassung, die Wohnung zu betreten, erlaube. Also, mich beunruhigt das. Wenn ein Kontrolleur wegen dieses Abgabetatbestandes die Wohnung betreten will, darf, obwohl etwa im normalen Polizeirecht wieder gewaltige Barrieren errichten, prinzipiell darf die öffentliche Hand, und insofern ist Rundfunk öffentliche Hand, darf die Wohnung nicht betreten. Nicht? Ich meine, wir müssen uns auch da wieder auf die Grundwertungen dieser Verfassung besinnen, und die ist im Wohnungsbereich, im Familienbereich zu Recht hochsensibel.
Was bedeutet das denn für die GEZ als Frage an Sie alle drei? Wird die dann überflüssig? Wird sie noch gebraucht? Wird es eine Art Meldestelle, weil Sie dann ja nur noch Daten sammeln und nicht mehr Hausbesuche machen?
Ja.
Ja.
Okay.
Also die GEZ würde sich ein Stück weit verändern, wobei es ja ein Irrtum ist, dass die GEZ zuständig ist für diese Gebührenbeauftragten. Die Gebührenbeauftragten werden im Auftrag der Landesrundfunkanstalten losgeschickt, gerade nicht von der GEZ. Bei der GEZ hängt die Aufgabe entscheidend von der Alternative ab, die Herr Professor Kirchhoff auch vorgetragen hat. Wenn das Befreiungswesen so bleibt, wie es heute ist, wird ja dieses Befreiungsgeschäft komplett heute von der GEZ abgewickelt. Das heißt, im Gegenwert von etwa 800 Millionen betreibt die GEZ diese Befreiungsanträge, und das würde dann auch, sagen wir mal, es bliebe bei diesem System von heute, würde das erhalten bleiben, und die GEZ würde weiter die Beträge einziehen, die Wohnungsanschriften verwalten, alles das, was sie heute auch macht. Dieses Inquisitorische, was da unterstellt wird und was immer mit der GEZ in Zusammenhang gebracht wird, das könnte deutlich aus meiner Sicht reduziert werden, wenn der Grundsatz gilt, wobei das vorhin vielleicht nicht so misszuverstehen wäre, dass heute Betretungsrechte bestehen. Das ist ja auch unser Problem, was wir aber gar nicht wollen. Das ist ja ein furchtbarer Vorgang, ein Grundrechtseingriff aus meiner Sicht, der viel stärker ist, als der sozusagen die Adresse der Wohnung zu bekommen und dann zu sagen, so, da danach veranlage ich. Dieser Teil, der würde deutlich reduziert werden können.
In dem Zusammenhang vielleicht noch der ganz kleine Hinweis, dass die GEZ, ich glaube, beim Verwaltungsaufwand wesentlich effizienter arbeitet als das Finanzamt beim Einzug der Steuern. Aber das nur am Rande. Und jetzt, weil wir schon die gute Stunde... doch, da gibt es ganz klare Berechnungen zu.
Nein, aber den Betrag, den die Finanzämter für die Einbehaltung der Kirchensteuer haben, und wenn man den vergleicht mit dem, dann kommt das Ergebnis raus.
Dann ist es wesentlich günstiger. Aber weil wir die Stunde schon lange überschritten haben, habe ich jetzt noch 3 Meldungen. Herr Wagner, bevor Sie dran sind, war noch eine Frage da hinten.
Nur ganz kurz. Kann einer von Ihnen beziffern, wie hoch der Anteil derer ist, die jetzt mit Berufung auf neuartige Geräte nur noch den Grundgebühren zahlen? Und, habe ich das richtig verstanden, Herr Professor Kirche, müssen die demnächst dann mehr bezahlen, nämlich die volle Haushaltsabgabe?
Also wir haben ja nach diesem Modell die Unterscheidung zwischen Grundgebühr und Gesamtgebühr nicht mehr, sondern jeder Haushalt ist Teil der Informationsgesellschaft, in dem Hörfunk und Fernsehen kommt. Also diese Abgrenzungsprobleme, die sind aufgehoben, nicht?
Diese Personen müssen also mehr bezahlen künftig.
Wer muss mehr bezahlen?
Die jetzt Grundgebühr nur zahlen.
Ja, also wer bisher nur den Rundfunk gehört hat und dafür 5,60 Euro oder was bezahlt hat, der muss in Zukunft, weil er Teilhaber ist an diesem Gesamtsystem Informationsgesellschaft, Zugänglichkeit einer allgemein zugänglichen Quelle, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der muss jetzt die normale Einheitsgebühr, es gibt nur noch eine, bezahlen. Das ist richtig. Ich weiß allerdings nicht, ob das sehr erheblich ist, das müssen die Experten wissen.
Das sind, bis heute sind 200.000 neuartige Geräte bei der GEZ angemeldet. Also hält sich der Kreis, der hält sich, wenn man weiß, dass insgesamt 40 Millionen Teilnehmerkonten gibt, dann hält er sich in absoluten Grenzen.
So, jetzt Herr Wagner und dann noch Frau Welisch.
Auch eine ganz kurze Frage, Professor Kirchhoff. Warum haben Sie die personengebundene Medienabgabe ausgeschlossen und sich auf den Haushalt sozusagen konzentriert?
Weil ich meine, dass in dem Haushalt, in unserer sozialen Wirklichkeit, die einzige Einheit ist, wo die unterschiedlichen Nutzungsarten sich in etwa kompensieren. Natürlich, ich sage es nochmal, bei einer groben Typisierung. Nicht? Da sind viel Nutzer und wenig Nutzer, Wochenendnutzer und Alltagsnutzer beieinander. Ich brauche eine soziale Einheit, wenn ich keine Kopfabgabe haben will, wo ich vermuten kann, das mag sich in etwa kompensieren. Und es ist eigentlich alternativelos. Ausnahme Gewerbebetrieb, aber da haben wir ja diese Differenzierung gesehen.
Nicht? Aber ich verstehe jetzt noch nicht, warum wollten Sie keine kopfgebundene Abgabe?
Weil wir, das wäre zu grob, weil das die Frage der Nutzungsintensität schlechthin außer Betracht ist. Da würde ja derjenige, der einmal morgens 5 Minuten Radio hört im Auto und derjenige, der 5 Stunden vor dem Fernsehgerät verbrächte, würde gleich behandelt. Nicht? Das wäre wohl doch an der Grenze des Übermaßverbots. Ich sage nicht, dass es verfassungswidrig sei, aber wir möchten ja, ich sage es nochmal, diese Mittellage im Fluss bewahren. Nicht? Und das wäre doch etwas kühn. Ein so grober Klotz, das könnte verfassungsrechtlich unvertretbar sein.
Morellisch.
Das haben wir heute das Gutachten der Rundfunkkommission der Länder vorgestellt. Können Sie denn kurz sagen, wie die Resonanz war?
Also die Resonanz war so, dass die Damen und Herren noch beieinander sitzen und jetzt beraten, was daraus folgt. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Nicht? Aber ich darf Ihnen nur sagen, es war wirklich ein im Detail engagiertes und sachkundiges und neugieriges Gespräch. Also ich bin aus dieser Sitzung gegangen und hatte so den Eindruck, ja, es tut sich was.
Ja, dann vielen Dank für die interessierte und neugierige Diskussion.
Radio 1. Nur für Erwachsene.